Tosja, nicht nur, dass du den Rheinpegel-Podcast in den letzten Wochen und Monaten gehütet hast wie deinen Augapfel. Nein, du hast mir auch Süßigkeiten aus Holland mitgebracht.
Richtig.
Und wenn ich dich nicht schon vorher ins Herz geschlossen hätte, dann wäre es jetzt soweit.
Das freut mich auf mehreren Ebenen. Ich habe das sehr gerne gemacht, alles. Ich habe das alles sehr gerne gemacht. Vielen Dank, dass ich es machen durfte. Auch Süßigkeiten mitbringen. Ist ja auch, hätte ja auch sein können, dass du sagst, das möchte ich alles nicht.
Ja, also mein Herz sagt laut, ja, ja, Stroopwafels, ja, Lakritz, ja. Und mein Kopf sagt, oh mein Gott, ich muss eigentlich 10 Kilo abnehmen. Aber gut, kann man nichts machen. Apropos Dinge, die mal zu reduzieren werden. Düsseldorf ist Spitzenreiter bei der Lärmbelästigung.
Oh ja.
Did you know? Und das liegt nicht an diesem Podcast, wenn ich das mal sagen darf.
Aber ich möchte noch was sagen. Ich sage die ganze Zeit Lärmbelästigung. Vielleicht heißt es auch Lärmbelastung.
Ja, kann auch sein. Aber es stimmt auch beides,
ja,
oder? Nein,
ja,
also
ja.
Lärmbelästigung, du hast recht. Also es ist nicht Spitzenreiter bei der Lärmbelästigung, sondern es ist Spitzenreiter bei der Lärmbelastung. Weil ich habe einen Nachbarn, der gerne laut Karaoke singt morgens um 5. Aber das ist mein Problem und nicht das Problem der Stadt. Aber das Lärmproblem ist ein Problem der Stadt. Laut der Statistik sind fast alle Bezirke der Stadt tagsüber einem Pegel von mehr als 65 Dezibel ausgesetzt. Ich habe übrigens früher immer Dezibel gesagt und habe gelernt, dass
das
kein englisches Wort ist. Was das für Folgen haben kann, darüber hast du, liebe Tosja, mit Julian Demesheim gesprochen.
Das habe ich. Auch gesprochen habe ich darüber, wie familienfreundlich Düsseldorf eigentlich ist, weil die Geburtenrate ist tatsächlich erheblich gesunken im letzten Jahr. Professor Volker Eichner von der Hochschule in Düsseldorf hat mir im Interview erklärt, woran das liegt und woran es außerdem auch liegen kann, dass immer mehr Familien aus Düsseldorf wegziehen.
Weil es zu laut ist.
Weil es zu laut ist.
Aber Kinder machen ja auch Krach, also da weiß ich die Katze in den Schwanz. Ab dem 7. März steht die Stadt im Zeichen des Weines.
Yay.
Es ist wieder die Soweit. Ah, ich liebe die Provine. Provine Goes City verwandelt viele Orte in Treffpunkte für Hobby-Sommeliers wie dich und mich, Tosja.
Ja.
Ne?
Ja.
Die wir sehr viel von Wein verstehen.
Ja.
Vor allen Dingen,
Rot,
wenn man die Gläser.
Ja. Rosé.
Ich erzähle gleich nochmal die Geschichte von Rot und Weiß, die ich mal gemacht habe, als ich Studentin bin. Was, wo und wann die Provine Goes City uns erfreuen wird, das weiß Nicole Lange selbstverständlich.
Mein Name ist Tosja Kormann und ich bin in der Lokalredaktion in Düsseldorf mit der einzig wahren, der wunderbaren, der großartigen Helene Pawlitzki.
Darauf eine Stroopwafel. Ihr hört Folge 305 dieses Podcasts und da rein steht bei 5,17 Meter.
Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben.
Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt.
Mein Name ist Tosja Kormann und heute, ein vorerst letztes Mal, darf ich darüber sprechen, hier an dieser Stelle, in dieser Rolle, was mich bewegt. And I got a lot to say.
Okay, hoffentlich kommst du nochmal wieder, würde ich sagen. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Und wir haben eine WhatsApp bekommen von Holger. Wieder mal eine sehr schöne Rheinpegel-Folge, schreibt der liebe Tosja. Smiley mit Sonnenbrille. Eis ist bekanntlich sowieso mein Ding.
Aha.
Wessen Ding ist es nicht? Und der Bericht über die Stadtteil-Klischees war grandios. Beste Grüße, danke Holger.
Das gebe ich auch gerne weiter an den Kollegen.
Oh, das ist eine super Idee. Und dann haben wir noch von Tobi was bekommen. Lieber Rheinpegel, ich hätte doch glatt einen Themenvorschlag für euch. Ich war letzte Woche im Atelier Filmkunstkino für das neue Biopic über Bob Marley. Und da habe ich mich gefragt, wieso Filmkunstkinos trotz bester Tageszeit und neuen Filmstarts in meiner Wahrnehmung so spärlich besucht sind. Wenn ich ab und an mal im Filmkunstkino bin, habe ich mindestens meine Reihe für mich alleine. Vielleicht wäre ja ein Beitrag über die 4 oder 5 Filmkunstkinos in Düsseldorf auch für andere Hörende interessant.
Bestimmt.
Als erstes möchte ich sagen, lieber Tobi, sei doch froh, dass du eine Reihe für dich alleine hast. So, es gibt doch nichts Schlimmes, als wenn jemand neben einem sitzt und Nachos mit Käsesoße isst. Man will doch selber Nachos mit Käsesoße essen.
Popcorn mit Käsesoße ist mein Go-To.
Ja, ich erinnere mich daran, wie du das mal erzählt hast. Und ich erinnere mich deswegen daran, wie du das mal erzählt hast, weil du das nämlich erzählt hast, als ich dir erzählt habe, dass ich mit Nicole Lange im Podcast über unter anderem Filmkunstkinos gesprochen habe. Das war fast genau vor einem Jahr, nämlich im Februar 2023. Und das war anlässlich eines langen Artikels, den Nicole Lange geschrieben hat über die Lage der Kinos und wie ich da damals zu meiner übergroßen Überraschung erfahren habe, geht es den Kinos gar nicht so schlecht. Und das liegt wahrscheinlich unter anderem an dir, oder Tosja?
Ja, das liegt unter anderem an mir. Ich habe keinen Gildepass mehr, den hatte ich mal. Das gibt's ja auch.
Was ist das denn?
Das ist so ein
Access All Areas.
Ja, so genau. Das wie so eine,
alle Filme.
Wie so eine Karte. Ja. Also du zahlst trotzdem Eintritt, aber es ist halt, du unterstützt und es gibt Vergünstigungen und so. Ich gehe auch in Filmkunstkinos. Ich gehe aber auch in große, ich gehe ja immer in die Sneak Preview, ehrlich gesagt, in Oberkassel. Aber da ist es auch immer leer, obwohl es kein Kunstkino ist. Also ich glaube einfach, dass vielleicht in Zeiten von Streaming und Beamer und alles erschwinglicher, im Gegensatz dazu Kino relativ teuer, gehen vielleicht einfach nicht mehr so viele Menschen ins Kino.
Das glaube ich auch, wobei,
aber
wie gesagt.
Aber ich war auch schon, verzeih, wenn ich dir ins Wort falle, ich war gut. Auch, als ich in Triangle of Sadness, da war das Bambi pickepacke voll. Also ich glaube, es kommt vielleicht auch ein bisschen, und dieser Bob Marley-Film zum Beispiel ist ja letzte Woche angelaufen. Oder sogar erst diese Woche, nee, letzte Woche. Und der läuft ja auch in den großen Kinos. Also ich glaube, da, ne, das hat dann
die Konkurrenz
vielleicht jetzt
einfach sehr
in
groß.
Dem Fall, ja.
Ja.
Den gucke ich mir auch an.
Guck auch auf morgen. Die Tageszeit an sozusagen. Ja. Guck mal, da kannst du mal sehen, hast du deine Reihe für dich allein. Also ich, wie gesagt, ich habe auch gedacht, den Kinos geht's richtig schlecht, aber Nicole Lange hat mich dann vor einem Jahr etwas des Besseren belehrt, wer weiß. Und wer Tosja Kormann sehen will, wie sie ihr süßes Popcorn in salzige Käsesoße tunkt, der kann sich dann auch den Bob Marley Film demnächst mal angucken.
Wer was will, kommt Sneak Preview.
Es ist ehrlich gesagt auch was, was ich sehr mit Bob Marley und Bob Marleys Lieblingsdroge assoziieren würde, Popcorn mit Käsesoße zu essen. Aber gut, es klingt nach etwas, was ich in erster Linie dann tun würde, wenn ich
selber
gefällt.
Ich könnte jetzt wieder ausholen, wie gut das ist, einfach zusammenpasst.
Nee, ich glaube schon. Ich glaub,
dieses Karamellige mit dem Käse, das ist du hast doch auch mal mir diesen Karamellkäse hier untergejubelt, der übrigens wirklich
Brünost.
Fantastisch war. Ja, genau.
Ja,
ungefähr
stimmt.
So, nur in warm.
Podcast gegessen.
Und aus Versehen taucht man das vielleicht mal auch in die Salsa-Soße, das ist dann nicht so gut, wenn es dunkel ist.
Naja, ganz ehrlich gesagt, ich habe damals ja auch gestaunt, aber natürlich war ich sofort überzeugt davon, dass es das eigentlich eine geniale Idee ist, geheim, aber ich wollte es natürlich nicht unbedingt öffentlich zugehen. Und ins Kino gehen, muss ich sagen, ist ein bisschen mein Secret Mommy Dream. Das, was ich machen würde, wenn ich eines schönen Tages, das Erste, was ich machen würde, wenn ich morgen aufwache und in einer fremden Welt bin und ich bin ganz allein und bin ohne, würde ich ins Kino gehen. Das ist die eine Sache, die nicht geht, wenn du kleine Kinder hast. Aber eines Tages werde ich das auch wieder können und jetzt höre ich auf, darüber zu reden, wie schrecklich mein Leben ist. So, Leute, wenn ihr uns auch was sagen möchtet, dann könnt ihr uns entweder mailen an reinpegler@rheinische-post.de oder eine WhatsApp schreiben an 01608080844. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Wir freuen uns, wenn ihr uns sagt, wie toll wir sind. Wir freuen uns, wenn ihr uns sagt, wie doof wir sind. Wenn ihr Themenideen habt, doch schon. Finde ich, also, wenn mir jemand schreibt, dann spannt sich immer eine interessante Unterhaltung und ich lerne eigentlich immer was dabei und das finde ich super gut. Das ist auf jeden Fall gut für mich. Hoffentlich auch gut für euch, weil wir eure Themenvorschläge mal aufgreifen und das mit den Filmkunstkinos werde ich auf jeden Fall auch nochmal auf die Liste nehmen. Und ansonsten, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns sagt, wie ihr das eigentlich wahrnehmt, das Leben in dieser Stadt. Und ich glaube, unser erstes Thema ist absolut eins, wofür wahrscheinlich die meisten Leute eine Meinung haben.
Das denke ich auch. Dass es am Flughafen laut ist, ist ja irgendwie klar. Also ich bin ja.
Wobei, was heißt geschenkt? Ich meine, die Leute, die im Norden wohnen, finden es nicht okay.
Nicht okay, aber das kann ich mir irgendwie herleiten, dass wenn ich.
Das ist halt
das
so.
Meine ich, das ist irgendwie klar.
Ja.
Auch wenn ich irgendwie an einer vielbefahrenen Straße wohne, an einer Riesenkreuzung, dass ich dann irgendwie besser gute Fenster habe, die gut schließen oder halt nicht so ein gutes Gehör. laut einer neuen Statistik sind allerdings fast alle in der Stadt, also fast alle, die wir hier leben, ständig einem Lärmpegel von 65 Dezibel und mehr ausgesetzt.
Ja. Kannst du mal 65 Dezibel laut singen?
Wahrscheinlich ungefähr so.
Okay.
Also ich habe,
wenn man aus vollem Herzen singt.
Ich habe erfahren, das ist ungefähr so, als würde so ein Fernseher die ganze Zeit laufen.
Okay.
Also oder in einem gut besuchten Café. Also dieses ist jetzt nicht.
Der dröhnt.
Genau, es ist jetzt nicht wie so ein Flugzeug, was dann immer partiell so, sondern
okay,
es ist einfach ein sehr hoher Pegel.
Ja.
Und das hat natürlich Folgen irgendwie, also sowohl geduldsmäßig, aber auch tatsächlich gesundheitliche Folgen.
Ja.
Das kann man natürlich ändern, das kann auch die Stadt ändern und wie die Stadt das ändern kann oder könnte und wie weit es da vielleicht schon ist oder auch nicht, das hat mir Julia Nebensheimer erzählt. Düsseldorf schneidet ja in vielen Sachen wahrscheinlich relativ gut ab, wenn man so vergleicht, also vielleicht Anteil von Rhein zu Rheinwiesen oder so, weiß ich nicht. Schöne Sportwagen im Vergleich zu EinwohnerInnen. Wo es nicht so gut abschneidet und das wundert mich irgendwie und wundert mich auch nicht, ist in puncto Lärm. Naja, wie nennt man das? Lärmbelästigung ist ja nicht das richtige Wort.
Es geht vielmehr um die Lärmbelastung
Belastung.
In Düsseldorf, vor allen Dingen durch den Verkehr, also von Auto, von Bahn, aber auch von Flugzeugen. Und dazu hat das Umweltbundesamt kürzlich nochmal neue Karten und Zahlen rausgegeben, die basieren auf Daten, die hier in Düsseldorf erhoben wurden. Und das kommt zu dem Schluss, dass tatsächlich relativ gesehen Düsseldorf die Stadt in Deutschland ist, die am meisten mit Lärm belastet ist.
Das ist doch irgendwie abgefahren, oder? Wenn man überlegt, ich meine, klar, es ist hier eine große Stadt, hier fliegen Flugzeuge, also alle, die schon mal in Lohhausen sich aufgehalten haben, also da ein vernünftiges Gespräch zu führen, ist manchmal einfach unmöglich. Und klar, Bahnhofsnähe oder wo Gleise sind und so, da kommen wir ja gleich noch detailliert zu, aber also ich hätte jetzt gedacht, so Berlin, weiß nicht, so, also...
Hätte ich auch gedacht, deswegen war ich so ein bisschen erstaunt, als ich gestern einen Artikel von der Zeit, von Kollegen von der Zeit gefunden habe, die das sehr schön grafisch zusammengefasst haben auch, wo man so interaktiv auch gucken kann, wie lärmbelastet ist meine eigene Straße und sowas. Super spannende Recherche von den Kollegen auf jeden Fall und die haben halt dieses Ergebnis bekommen mit ihren Berechnungen. Dass statistisch gesehen halt die meisten Einwohner hier in Düsseldorf von Lärm belastet sind.
Das und ist
das ist schon ziemlich viel. Und kann ja auch durchaus gefährlich werden.
Ja.
Also rein gesundheitlich und psychisch ist so eine dauerhafte Lärmbelastung einfach unfassbar schädlich.
Auf jeden Fall. Also was ist Lärmbelastung jetzt? Also gibt es da was ganz Offizielles, was das bedeutet? Ist es individuell? Also ich finde zum Beispiel manchmal bei mir im Hinterhof übt jemand Klavier. Das finde ich auch Lärmbelastung, aber wahrscheinlich andere Art und Weise.
Kommt ja mal drauf an, wie gut derjenige ist.
Ja, nicht so. Naja, egal.
Aber tatsächlich ist es so, dass so ab 65 Dezibel wird es auf Dauer belastend für den Körper, für das Gehör. Und man kann sich das ungefähr so vorstellen, wie jetzt ein normal geführtes Gespräch, wie so ein Fernseher auf Zimmerlautstärke oder sowas, in die Richtung geht's. Also das ist so das, was anstrengend wird und alles, was drüber liegt. Und das ist bei vielen Straßen in Düsseldorf der Fall. Das
vor allem,
so
wenn es sozusagen stetig ist.
Genau.
Ne? Also dieses, weil man hat natürlich sofort im Kopf irgendwie Diskos oder hat man ja auch tausendmal Diskussion. Ja. wenn irgendwelche AnwohnerInnen sagen, hier ist eine Bar, die ist zu laut. Aber es geht um diesen stetigen Pegel sozusagen.
Genau. Und das ist natürlich eine Belastung fürs Gehör.
Ja.
Das hat mir heute erst der Herr Axel Buchner, ein Professor von der Uni in Düsseldorf, erzählt. Ein Psychologe, der hat mir dann so ein bisschen nochmal erklärt, wie das eigentlich funktioniert mit dem Gehör. Und das war ganz spannend, weil das ist ja, wenn da wirklich so eine Dauerbelastung ist für diese Flimmerhärchen, die da im Ohr sind und die dann irgendwann abbrechen und Nerven absterben und alles, dann führt das halt irgendwann zu Gehörlosigkeit oder Einschränkungen beim Gehör. Und das ist halt nicht mehr reversibel. Also man kann das nicht mehr rückgängig machen, wenn das einmal kaputt ist.
Krass.
Und das ist halt schon heftig.
Ja.
Und wenn man dann halt wirklich so permanent davon belastet ist, von diesem Lärm, das führt halt zu Stress. Auf Dauer, auch wenn der Lärm dann irgendwann mal abnimmt, ist der Stress immer noch da. Das kann man im Blut nachweisen, hat der Herr Buchner so erzählt. Und das insgesamt führt natürlich dann auch wieder zu Folgeproblemen. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen können zunehmen, das Risiko dafür. Es kann zu Schlafproblemen kommen beim Einschlafen, beim Durchschlafen. Auch das führt dann wiederum zu Stress. Und das Ganze hat dann wieder Auswirkungen aufs Immunsystem. Man merkt es auch selber, ne? Wenn man selber nicht so ordentlich schläft, dann ist man mega gereizt, total unausgeglichen.
Ja.
Und wenn das jetzt auf Dauer ist, dann hat das wirklich durchaus auch Probleme mit sich, bringt das mit sich, die halt wirklich schwierig zu bekämpfen sind.
Das finde ich tatsächlich, also gerade sehr, merkt man ja auch an meiner Reaktion. Wie gesagt, ich dachte jetzt natürlich Menschen, die in Flughafennähe leben, wo irgendwie tausendmal am Tag so Flugzeuge vorbei rauschen, dass das irgendwie, das ist ja so greifbar, aber weil du gerade beschrieben hast, diesen Pegel 65 Dezibel und drüber, dass es eigentlich ist, wie als würde der Fernseher laufen oder als säß man eigentlich die ganze Zeit in einem Café sozusagen, so stelle ich mir das vor, ne? Und das ist ja jetzt, wenn das hier so verbreitet ist, dann haben wir das ja quasi alle, also sind wir ja fast alle dieser Lärmbelästigung ausgesetzt. Also das ist ja wie so was ganz Kleines, Schleichendes. Also geht
schon
gar
so
nicht
bisschen
so. Das finde ich krass gerade.
Allgemein gesehen ist das so, ja. Also man wirklich, wenn man diese Karten sich anguckt, dann hat man auch wirklich fast jede Straße ist da in sehr dunklen Farben gestaltet.
Und diese Lärmbelästigung wird jetzt quasi ausgelöst durch Straßenbahnen, Autoverkehr oder was sind da so
alles, was dazu kommt. Also Autos natürlich, da hat man dieses Rollgeräusch von den Reifen, den Motorenlärm. Das kommt dann alles zusammen und wurde damit einberechnet. Aber natürlich auch Straßenbahn. Ich meine, man muss nur einmal, keine Ahnung, in der Brunnenstraße sitzen, wenn man da sich versucht zu unterhalten auf einer mit irgendwem und die Bahn fährt vorbei, dann hört man einfach mal kein Wort mehr für die nächsten paar Minuten gefühlt. Und das ist halt einfach eine Dauerbelastung, wenn man da jetzt dran wohnt oder irgendwie direkt nebendran arbeiten, schlafen muss. Genau, ansonsten halt natürlich auch noch die Deutsche Bahn, also alles, was da lang fährt, da ist ja auch einiges. Dann hat man noch die A46, die quasi durch die Stadt durchführt, ist natürlich auch eine Riesenbelastung. Und ja auch immer wieder Thema bei uns in der Zeitung, wo sich Anwohner darüber beschweren, dass es zu laut ist, dass mehr Schallschutzwände da sein müssen und so weiter. Und gerade auch die ganzen großen Hauptverkehrsstraßen hat man halt einfach diese Achsen, da ist es immer laut. Also ich glaube nicht, dass es da jemals leise ist gefühlt. Vielleicht mal nachts um 3, wenn man Glück hat, ein bisschen. Aber das kann ja auch nicht der Dauerzustand sein.
Ja, und du hast gerade schon gesagt, dass auf dieser Karte tatsächlich sehr, sehr viele Straßenzüge dann in dunklen Farben erscheinen. Aber gibt es so Hotspots, Lärm-Hotspots, also Viertelbereiche, wo es ganz besonders doll ist?
Tatsächlich, also es wurde rausgefunden, dass Bilk und Pempelfort, das sind so die zwei hauptbetroffenen Stadtteile, in denen es wirklich immer sehr laut ist und sehr viele Menschen auch von Lärm belastet sind. Ja, in Ella ist es, glaube ich, auch noch relativ schwierig, was den Straßenlärm angeht. Bahn ist tatsächlich dann wieder Pempelfort vorne und Bilk ist so mehr so auch noch weit vorne, aber nicht ganz so weit vorne wie beim Straßenlärm, aber trotzdem hat man da schon einiges zu tun. Und natürlich Lohhausen, Stockholm sind natürlich die flughafenbelasteten Stadtteile, wo dann auch gesagt wurde, es ist schon so, dass da weniger Leute natürlich von betroffen sind, aber gerade Fluglärm ist natürlich nochmal eine ganz andere Ebene, auf der man sich da bewegt. Deswegen ist es da natürlich auch ganz schwierig.
Ja. Ist das was sich verändert hat durch, also weil ja immer mehr Autos jetzt fahren, also ist das so einfach wie doof herzuleiten? Also Mobilitätswende hieß früher autofreundlicher werden, es werden mehr Straßen gebaut, also ist es einfach, hat es diesen Grund?
Ja, also im Endeffekt schon. Die Zahlen an Verkehr, die nehmen nicht ab. Also seit 20 Jahren steigt der Verkehr, das Verkehrsaufkommen in der Stadt und sinkt auch kaum. Also es gibt so ein paar Ausreißer während der Pandemie, wo es tatsächlich mal ein bisschen weniger wurde, aber im Endeffekt steigt es jetzt schon wieder. Und auch wenn man sich anguckt, wie viele Leute da täglich nach Düsseldorf reinpendeln, also da sind ja Zahlen von, die so auf 275.000 Leute oder Pkw-Personen geschätzt werden, die reinpendeln und rauspendeln und so. Das ist ja schon auch eine riesige Summe, die da jeden Tag durch die Stadt rollt und walzt. Und sich das anzugucken, ist halt schon faszinierend. Ja. Und es wird, wie gesagt, einfach nicht weniger. Und da müsste halt eigentlich die Politik eingreifen und tatsächlich endlich mal was Ordentliches vorlegen, was dann dazu führt, dass wirklich der Verkehr reduziert wird und gleichzeitig auch beruhigt wird. Also an gerade diesen Hauptverkehrsstraßen, an diesen stark belasteten Straßen, das Tempo runterzufahren und tatsächlich sowas gegen den Lärm auch zu tun, weil das ja durchaus schon hilft. Also wenn die Autos nicht mehr mit 50 oder 70 durch die Gegend rasen oder fahren vielmehr und dann auch noch viel Stop and Go mit Ampeln und so weiter. Das sind halt einfach alles Probleme, die dann nochmal zu mehr Lärm führen.
Gibt es auch andere, also sozusagen architektonische, also du hast gerade schon gesagt, also das fiel eben kurz schon, Schallschutzmauern, wahrscheinlich kann man auch als Mieterin oder Mieter oder Hausbesitzerin irgendwie sagen, okay, wir machen besonders dichte Fenster und so, also das hängt ja dann wieder an den Menschen, das zu verändern, also gibt es da auch irgendwie schon, also ich habe mal das Wort Flüsterasphalt, was ich irgendwie auch gruselig, also ich finde Flüstern ist auch irgendwie ein komisches Geräusch, aber das ist vielleicht was Persönliches, aber also gibt es da auch nochmal solche etwas schnelleren Lösungen sozusagen, die anders durchzusetzen sind, als vielleicht jetzt überall Tempolimits einführen oder generell also gucken, dass man weniger Autos hat.
Klar, man kann natürlich baulich irgendwas verändern, aber auch das ist sehr teuer und aufwendig. Mhm. Also wenn jetzt irgendwo tatsächlich dieser leise Asphalt verlegt werden soll, man reißt ja nicht irgendwo die komplette Stadt auf und baut da irgendwie
und
überall neuen
Asphalt. Und ich denke
gerade,
das sind ja dann auch wieder Lärmsachen. Also
sind diese ganzen Baustellen dann auch wieder in der Stadt? Exakt.
Kommen auch dazu, ne?
Und die kommen auch dazu. Also ich glaube, in der Berechnung sind die nicht in dem Sinne drin, weil das ja meistens so temporäre Sachen sind. Und da ist halt eher dieses Stetige, das, was permanent da ist, mit beachtet worden. Und diese ganzen Ausreißer, in Anführungszeichen, von wegen Baustellen oder irgendwelche anderen temporären Sachen, die sind da nicht mit enthalten. Auch jetzt irgendwie Sachen wie Hupen oder laute Musik oder sowas, das ist alles nicht damit inbegriffen.
Das ist ja dann auch einfach Großstadt. Das kommt, also das ist ja einfach so.
Das
da
muss
kann man
glaube
ja
ich, einfach
Hunde
mit
und Menschengelache ist ja, also das ist ja, verstehe schon.
Absolut. Genau, aber dementsprechend, also das kann man zwar machen, aber wird halt eher gemacht in den Momenten, wo jetzt wirklich Straßenbeläge erneuert werden per se, also weil da irgendwelche Schlaglöcher sind oder, weiß ich nicht, Radwege neu gebaut werden oder sowas, dann wird halt entsprechend auch darauf geachtet, dass man diesen leisen Asphalt verwendet. Und ansonsten gibt es tatsächlich von der Stadt auch seit 2004 sogar ein Förderprogramm für Schallschutzfenster. Mhm. Also als Hausbesitzer, Vermieter, was auch immer, kann man sich theoretisch das Ganze mit fördern lassen, wenn man an verschiedenen Straßen wohnt, die das tatsächlich dann betrifft. Also wie genau da die Konditionen sind, kann man auf der Seite von der Stadt nachgucken. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo man sich zumindest ein bisschen bezuschussen lassen kann.
Ja.
Und damit auch für die Mieter ja durchaus was Positives machen kann.
Also das bedeutet, dass Düsseldorf jetzt so weit vorne ist, ist gerade irgendwie ja Peak, aber wenn du sagst, es gibt schon ja einige Jahre, dann ist dieses Phänomen, dass es hier irgendwie ganz besonders laut ist, dass das beschäftigt also auch eine ganz bestimmte Gruppe in der Politik oder in der Kommunalpolitik oder also das ist ein bekanntes Problem, ja, oder?
Absolut, also es ist auch durchaus ein Feld, wo sich die Politiker mit beschäftigen. Mhm. Also seit 2006 gibt es einen Masterplan zur Reduzierung von Straßenlärm. Seit 2011 gibt es so einen Lärmaktionsplan. Mhm. Der wird seitdem fortgeschrieben. Jetzt gerade sind die an der Version 4 dran, die Ende des Jahres erscheinen soll. Und genau, da werden dann halt Maßnahmen festgehalten und geguckt, wo sind die Problemstellen, was kann man machen. Und an diesem Katalog sozusagen wird dann sich lang gehangelt, was dann gemacht werden kann. Und das wird dann halt Schritt für Schritt irgendwann vollzogen.
Ist auch diese Idee, dass es immer mehr Elektromobilität gibt und diese ganzen, also da haben wir ja jetzt hier im Podcast auch an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen, also diese ganzen Sharing-Stationen und so, also dass die natürlich auf der einen Seite was Ökologisches haben, also ne, diese ganze Verkehrswende, aber auch, also hat das auch was mit der Lärmökologie, ich habe gerade ein Wort erfunden, mache ich halt manchmal, also auch damit zu tun, also ne, weil so ein E-Roller, ich meine, ich habe jetzt hier schon oft genug gesagt, dass ich das irgendwie alles, also ich finde die nicht besonders elegant und so, aber die sind einfach nicht laut. Das kann man, muss man ihnen lassen und auch E-Mofas und E-Autos
das,
und so.
Also, das ist durchaus richtig und hat wohl auch die Kollegen von der Zeit beschäftigt. Und da stand mit drin, dass es tatsächlich zwar weniger Motorgeräusche gibt, aber trotzdem das Rollgeräusch auf dem Asphalt noch da ist. Also es wird durch E-Mobilität nicht unbedingt leiser in der Stadt.
Okay.
Hat mich auch erstaunt, aber
stimmt, aber macht dann auch,
wenn
das
man dann
so überlegt,
ja, das stimmt. Weil das meiste, also tatsächlich ist es wohl so, dass das Rollgeräusch teilweise lauter ist als das Motorengeräusch selber.
Wow.
Und da gibt es auch verschiedene Richtlinien eigentlich von der EU, also so Lärmgrenzwerte und sowas. Aber die Automobilindustrie scheint sich da nicht so sehr dran zu halten, außer wenn es um irgendwelche Prüfzeitpunkte geht. Also
ich bin jetzt sowieso vielleicht jemand, der gerne mit sich selber abgleicht, bin ich auch betroffen, habe ich das auch, bin ich also irgendwie so, man könnte egozentrisch sagen, aber gut. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin öfter mal gestresst und so, ich dachte bis jetzt immer, es liegt vielleicht an anderen Sachen, aber vielleicht ist es die, also wie kann ich feststellen, außer wenn ich mir jetzt ein Dezibelmesser irgendwie ans Haus hänge natürlich, also gibt es irgendwie, ja, kann ich das irgendwie für mich selber ein bisschen rausfinden? Ich kann mir diese Karte angucken und dann davon ausgehen.
Also man kann wahrscheinlich so ein bisschen, wie du schon sagtest, in die Karte reingucken. Ist die Straße tatsächlich an so einer Hauptlärmachse oder ist es da sehr laut? Und dann vielleicht hört man das ja auch gar nicht mehr so richtig.
Ja.
Ne? Man kennt das ja vielleicht, man wohnt da irgendwie schon seit Ewigkeiten, man hört das nur so im Hintergrund. Aber selbst wenn, kann man sich natürlich irgendwie ein bisschen schützen, selber mit Oropax, mit lärmdämpfenden Sachen. Das gibt es ja auch in Großraumbüros zum Beispiel.
Ja.
Da kannst du ja auch verschiedene Sachen einrichten, also mit so Lärmschutz, Trennwänden, mit Pflanzen oder Vorhänge können natürlich auch viel Lärm schlucken. Und das sind dann so Sachen, die man vielleicht noch machen könnte.
Ja.
Aber wo man jetzt wirklich sagen kann, deswegen bin ich gestresst.
Ja, verstehe.
Das glaube ich nicht, dass man das.
Also das heißt, man gewöhnt sich ein bisschen dran, aber ja eigentlich nur an den Umstand, aber der Körper ja dann offenbar nicht an das, was damit passiert. Ne? Also ich stelle mir vor, es gibt ja auch manche Sachen, da adaptiert man dann wahrscheinlich oder mutiert man irgendwann. Und ne, also.
Ja. Aber ich denke auch, wenn man wirklich so richtig stark betroffen ist, also wirklich an diesen Straßen lebt, natürlich kann man auch darauf achten, sein Schlafzimmer vielleicht nicht zur Straßenseite raus hinzumachen. Aber das sind halt alles so Sachen, die gehen natürlich auch nur, wenn man die finanziellen Kapazitäten dafür hat. Ja. Ne? Also wenn ich eine Wohnung habe, wo alle Fenster nur zur Straße rausgehen und ich mir sonst nichts anderes leisten kann vielleicht auch. Und das ist ja auch ein Ding von Geld, was die Wohnlage angeht. Und das ist ja jetzt nicht so, dass die sehr reichen Leute unbedingt an Hauptstraßen wohnen. Das sind ja dann doch eher Menschen, die vielleicht nicht ganz so gut verdienen, die dann natürlich noch stärker dem Ganzen ausgesetzt sind und vielleicht auch noch zusätzlich einen Job haben, der jetzt nicht in einem Büro ist, wo sie den ganzen Tag leise Umgebung haben, sondern halt irgendwie in der Fabrik, in irgendwelchen anderen Berufsfeldern, wo es wirklich laut sein kann. Und dann kommt die Belastung natürlich noch on top drauf. Und das kann dann insgesamt natürlich noch mal zu viel mehr Problemen führen, weil das ja insgesamt dem Gehör auch wieder schadet. Und dann hat man wieder so einen Teufelskreis.
Kreislauf aus Lärmbelästigung. Belastung, ich sag immer Belästigung. Ich denke, gerade wäre auch eine Möglichkeit, also machen Bäume was aus? Wenn ich jetzt so vor meinem Fenster einen Baum habe, fängt der ein bisschen was auf?
Ja, richtig schon. Also soweit ich das gelesen habe, auf jeden Fall Bäume, aber sogar so Sachen, also es gibt zumindest diese Theorie, wenn man so einen Radweg an der Seite lang hat, dann wird ja quasi der Verkehr weiter in die Mitte gelenkt. Ja. Und natürlich ist ja auch Schall so eine Geschichte. Also wenn die Häuserschluchten direkt neben dem Verkehr sind, dann steigt der Schall ja ganz anders auf, als wenn da ein bisschen Platz ist und sowas. Und auch dann soll es theoretisch ein bisschen leiser werden, wenn da halt nochmal so ein bisschen Pufferzone dazwischen ist.
Es scheint gerade, als seien da wirklich, als sei es mit relativ simplen Mitteln, also ich weiß, dass jetzt eine Straße zu begrünen nicht simpel ist, aber im Vergleich zu irgendwie überall Flüsterasphalt verlegen, also das ist ein Problem, was sozusagen, das ist gewachsen durch bestimmte Dinge, aber kann auch einfach, und einfach benutze ich hier jetzt als Füllwort, rückgebaut werden, sozusagen. Wenn man einfach sagen würde,
schon.
Okay.
Es würde auf jeden Fall mehrere Probleme auf einmal lösen, theoretisch. Ne? Ja. Also wenn man das so sieht, dann könnte man natürlich daraus ein Gesamtkonzept erarbeiten mit viel Grün, viel Platz auch für andere Verkehrsteilnehmer und eben nicht mehr diese autofreundliche Stadt, die es halt einfach nicht mehr sein sollte in heutigen Zeiten, weil es wirklich unsinnig ist, heutzutage noch alles mit dem Individualverkehr abdecken zu wollen.
Das stimmt.
Und deswegen wäre es eigentlich wünschenswert, dass sowas als Gesamtkonzept auf die Beine gebracht.
Und jetzt frage ich mich gerade jetzt, das war jetzt schon so ein schöner Abschluss, aber es kommt gerade wegen Individualverkehr. Ich meine, natürlich ist dann der öffentliche Nahverkehr, aber die Schienen sind ja auch laut. Also gibt es da auch, es gibt auch so leise Schienen, oder?
Ja, auch das gibt's. Und es gibt halt die Möglichkeit, die Schienen zu begrünen. Das ist ja in verschiedenen Stellen, zum Beispiel Berliner Allee, glaube ich, ist das, wo es auch begrünt ist. Das ist ja durchaus dann leiser. Das schluckt ja schon Lärm, wenn da irgendwie halt nicht die Schienen im Asphalt liegen, sondern halt in so einer etwas offeneren, begrünten Zone sind. Das macht es natürlich auch leiser. Aber das kostet halt auch wieder Geld.
Ja, und verstehe.
Das muss man auch umbauen und dafür braucht man dann wieder Ausfälle von Schienen und so weiter. Und dann, also es ist halt eigentlich, müsste eine riesige Transformation geschehen. Bis die kommt, dauert es halt noch. Es gibt natürlich verschiedene Leute in der Stadt, die genau sowas fordern und die sich dafür einsetzen. Das Mobilitätswendebündnis. Die auf jeden Fall fordern das schon lange, dass es da wirklich ein ordentliches Konzept gibt für die Stadt. Und der Sprecher dieses Bündnisses, Detlef Oeske, der hat heute noch mit mir gesprochen und halt auch gemeint, es braucht wirklich für 2030 so eine Komplettvision, wie könnte Düsseldorf mal irgendwann aussehen und dass da halt wirklich ganz viele Maßnahmen mit reinfließen und auch viele Aspekte, also sowohl Klimaschutz als auch Verkehrswende, als auch diese Lärmminderung und das fehlt halt einfach, zumindest seiner Meinung nach und das bräuchte es jetzt noch.
Ich verstehe.
Und er hofft einfach, dass mal langsam irgendwer in die Pötte kommt und da was Ordentliches vorlegt, das auch wirklich mitverfolgt wird und konsequent verfolgt wird.
Ja, und bis es soweit ist und Dinge angegangen werden, habe ich jetzt zumindest was Neues an der Hand, wenn mich Leute fragen, warum ich so schlecht gelaunt bin und so gestresst, dann kann ich jetzt auch immer sagen, und ich möchte betonen, ich schmälere das nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das, ich meine, ich wohne in Pempelfort, ich finde es da auch ganz schön laut. Ich wohne an der Fischerstraße. Also es ist einfach, da rauscht es auch lang. Da ist zwar begrünt und so, dann ist auf der anderen Seite irgendwie noch die U-Bahn von unten. Das merkt man
das macht ja auch
und so. Also das ist schon und auch, also ich habe jetzt gerade gedacht, weil du das so gesagt hast, mit den nicht unbedingt an so befahrenen Straßen, aber Ich bin aufgewachsen tatsächlich an einem solchen Ort, der nicht sehr dicht befahren war, dafür direkt am Rhein. Und die Schiffe zum Beispiel sind auch, also die machen auch eine, erstens machen die so eine Frequenz, also bei uns haben immer, wir hatten so alte Bleiglasfenster, ne, das hat immer so, wirklich, wenn diese dicken Frachter vorbeigefahren sind. Und das hat natürlich auch, also das ist auch laut, man hört diese Schiffe. Ja. Und zwar nicht nur das Technoboot, sondern auch die irgendwie, die so ein bisschen, also diese, ich habe mich da vorher noch nie so eingehend mit beschäftigt, aber jetzt es ergibt irgendwie alles Sinn. Also tatsächlich absolut. So.
Ich glaube auch insgesamt, wenn man so ein bisschen mal vielleicht auch ohne Kopfhörer durch die Stadt läuft, was ich jetzt zum Beispiel auch sehr gerne mache, ne, dass man einfach so alles mal ein bisschen ausblenden kann und Noise Cancelling ist da auch schon eine gute Erfindung, sag ich mal. Aber das ist so heftig, was da an Lärm eigentlich zusammenkommt, ne? Von Verkehr, von Menschen und überhaupt, das ist so viel, was da eigentlich permanent auf einen einprasselt. Ja. Das ist schon irgendwie immer wieder erschreckend, wenn man wirklich mal drauf achtet.
Also wenn es viel, viel zu viel wird, dann ab in den Grafenberger Wald und ein bisschen ohne Kopfhörer zwischen den Bäumen stehen.
Und positive Geräusche einfangen. Positive Geräusche.
Vielen, vielen Dank, liebe Julia. Und
sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
So, lange Zeit habe ich ja immer gehört, es gibt immer mehr Geburten in den Düsseldorfer Krankenhäusern und das mag wohl auch stimmen, aber unterm Strich kehren immer mehr junge Familien in Düsseldorf den Rücken und das sieht man an verschiedenen Sachen. Einerseits, dass sie wegziehen, kann man in Erhebungen sehen. Andererseits sinkt tatsächlich die Geburtenrate oder ist jetzt zuletzt gesunken. Das ist weniger schön, weil das natürlich irgendwie auch den demografischen Wandel so ein bisschen vorantreibt. Und woran liegt's? Naja, man kann sich denken, das mit dem Lärm ist sicherlich auch nicht schön, aber ein viel größeres Problem ist eigentlich der Wohnraum. Die Immobilienpreise sind wahnsinnig hoch, man kann es sich nicht mehr leisten, sich zu vergrößern. Man findet ja auch gar nichts, also mal abgesehen davon, dass es zu teuer ist, man findet auch gar nichts, was überhaupt frei wäre. Und witzigerweise, wohin ziehen die Leute? Ins wunderschöne Duisburg.
Klar.
So, ich finde das gar nicht so doof, weil wenn man so ein bisschen nach Norden guckt, dann kommt man ja in sehr schöne Gegenden eigentlich. Ländlich, mit Seen und so. Ja. Und da kann man auch wohnen. Und das ist dann, das nennt sich dann Duisburg, wie man dann herausfindet. Und wieso ist das so, dass die Familien nach Duisburg ziehen? Volker Eichner ist Professor für Politikwissenschaft. Vor allen Dingen ist er interessiert an Thema Sozialpolitik, arbeitet an der Hochschule Düsseldorf. Und der hat dir erklärt, woran das liegt und was sich ändern muss, damit die Familien in Düsseldorf nicht mehr den Rücken kehren.
Ich bin hier im Studio mit Volker Eichner, Professor für Politikwissenschaft, insbesondere Sozialpolitik an der Hochschule in Düsseldorf. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Morgen.
Wir werden sprechen über die, über den Rückgang der Geburtenrate in Düsseldorf. Die Zahlen zeigen auch, dass diese zurückgeht. Es wurden 2023 5.530 Babys geboren hier in der Stadt. Im Jahr zuvor, 2022, waren es noch 6.245. Das ist ja durchaus ein wenig, ein bisschen weniger. Der Wohnsitz, also beziehungsweise die Zahl der Mütter, die den Wohnsitz hier in Düsseldorf haben, der gebärenden Mütter, ist auch gesunken um 15%. Woran liegt das? Ganz einfach mal frank und frei rausgefragt.
Ja, ich habe tatsächlich mal nachgeschaut, gibt es dafür sozusagen statistische Indikatoren. Also hängt es zusammen mit der Altersstruktur der Bevölkerung? Hängt es zusammen mit dem Migrantenanteil in der Bevölkerung? Und wenn man zum Beispiel Düsseldorf vergleicht mit Duisburg, stellt man fest, die Bevölkerungsstruktur hat eine ganz ähnliche Zusammensetzung, aber Duisburg hat viel, viel mehr Geburten als Düsseldorf pro 100.000 Einwohner oder welches Maß man nimmt. Das heißt, man kann es nicht durch die Bevölkerungsstruktur erklären. Aber es gibt natürlich eine Erklärung und die Erklärung heißt ganz einfach, der Düsseldorfer Wohnungsmarkt ist geburtenfeindlich. Denn ein junges Paar, das ein Kind in die Welt setzen will, findet in Düsseldorf kaum noch eine größere bezahlbare Wohnung. Das heißt, dieses junge Paar muss Düsseldorf verlassen, in eine Nachbarstadt gehen, wo der Wohnungsmarkt noch etwas günstiger ist, und dort das Kind zur Welt bringen. Und dann wird es in der anderen Stadt gezählt und nicht in Düsseldorf.
Ich verstehe. Das bedeutet also tatsächlich so, ja, so simpel wie eigentlich naheliegend. Also weil das es hier irgendwie schwierig ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden, auch als alleinstehende Person ist schon, das weiß ich aus Erfahrung und auch aus dem Freundinnenkreis, also auch ohne Kind wird es irgendwie schwierig, was zu finden. Und ja, das ist dann mit Kind oder mit einer Familie, die man gründen möchte, wo ja dann auch der Platz einfach mehr wird, den man benötigt, liegt ja nahe. Aber ist das ist es tatsächlich in Duisburg so sehr anders, dass es dass sich die Wanderung dahin, die Auswanderung nach Duisburg sozusagen tatsächlich auch lohnt, oder?
Ja, tatsächlich ist das der Fall. Also in Duisburg ist der Wohnungsmarkt noch einigermaßen ausgeglichen. Und ganz grob gesagt, die Quadratmetermieten sind nur halb so hoch wie in Düsseldorf. Ja, so, das und sie haben ja ganz hervorragende Verkehrsverbindungen. Man kann mit der S-Bahn fahren, man kann mit der Bahn fahren. Und meinen Studierenden empfehle ich auch immer wieder, wenn sie sagen, wir finden in Düsseldorf keine bezahlbare Wohnung, dann sage ich, dann probieren Sie es doch mal mit dem Duisburger Süden oder auch der Duisburger Innenstadt. Verkehrsverbindungen sind da und man findet eben wesentlich besser eine Wohnung.
Und was ist jetzt zum Beispiel mit, also Krefeld, oder? Also es gibt ja auch noch andere Städte, die irgendwie so ein bisschen anliegen und die, wo ich auch immer das Gefühl habe, dass es da ein bisschen günstiger ist. Also was macht Duisburg gerade so? Oder ist es tatsächlich, weil es quasi die nächste Stadt dran ist? Ratingen gibt's ja auch noch.
Ja, Ratingen ist auch relativ teuer. Aber Neuss zum Beispiel ist eine Alternative.
Neuss, stimmt.
Hilden ist eine Alternative. Wir haben auch relativ viel Studierende, die im Wuppertal wohnen. Da gibt es auch gute ÖPNV-Verbindungen in Richtung Düsseldorf. Was wir eigentlich wahrnehmen ist, die jungen Menschen ziehen in alle Himmelsrichtungen aus Düsseldorf heraus. Das gilt jetzt nicht nur für Studenten und Niedrigverdienende, auch diejenigen, die zum Beispiel in der Lage sind, sich Wohneigentum zu erlauben, die verlassen in der Regel auch sternförmig Düsseldorf, um dann im Umland irgendwo ein Häuschen oder eine Eigentumswohnung zu erwerben. Ganz einfach, weil das Düsseldorfer Preisniveau kaum noch bezahlbar ist.
Ja, und arbeiten dann aber ja oft trotzdem auch in der Stadt. Das heißt, selbst mit Pendelkosten, Bahntickets, Sprit, ja, kommt man am Ende dann in Duisburg oder im Umland wohnt immer noch günstiger weg. Jetzt sind ja diese Zahlen von 2017, wenn ich das richtig gelesen habe, also das aktuelle Datenmaterial oder aktuellste, was es dazu gibt, zu diesen Zu- und Fortzugsbewegungen. Das ist ja jetzt schon tatsächlich eine ganze Weile her. Also ich meine, ich gehöre zu den Menschen, die immer denken, 2016, das war doch erst vorgestern, aber es sind ja auch schon fast 10 Jahre und 2017 ja dementsprechend auch. Dazwischen lag jetzt die Pandemie. Es hat sich sowieso sehr viel verändert mit ja, Arbeitsstrukturen überhaupt. Jobs wurden neu gedacht und so. Also sind diese, ist das noch sehr, sehr, sehr verlässlich oder müsste man da vielleicht auch nochmal ein wenig neu angucken, wie es tatsächlich gerade aussieht, 2024?
Also ich habe mir die Zahlen bis 2022 angesehen. Die 2023er sind noch nicht verfügbar. Es ist so, es gibt immer etwas unterschiedliche Datentiefen, die von den statistischen Ämtern veröffentlicht werden. Und 2017 gab es sozusagen eine Analyse, die sehr in die Tiefe ging. Da konnte man dann mehr Strukturanalysen vornehmen als sozusagen bei den jährlich veröffentlichten Zahlen. Aber was wir schon feststellen ist, solche Dinge wie generatives Verhalten oder solche Dinge wie Mobilität, die ändern sich nicht von heute auf morgen. Ein Kollege von mir, ein bekannter Regionalwissenschaftler, der sagte immer, Regionen sind Tanker. Also bis die mal ihren Kurs wechseln, das dauert Jahrzehnte. Das kommt nur alle 50 Jahre mal vor. Und was wir natürlich wahrnehmen ist, der Wohnungsmarkt ist in den letzten Jahren in Düsseldorf immer enger geworden. Also dafür gibt es ganz, ganz eindeutige Indikatoren. die Mieten sind überproportional gestiegen. Das führt eben dazu, dass die Leute sagen, wenn wir jetzt von einer Zwei-Zimmer-Wohnung auf eine Dreizimmer-Wohnung wechseln müssen, weil wir jetzt noch ein Kinderzimmer brauchen, dann finden wir nichts, was wir bezahlen können. Und in dieser Verzweiflung verlässt man dann die Stadt. Es ist richtig, dass man dann hohe Pendelkosten in Kauf nehmen muss. Die werden auch noch steigen, auch bedingt durch die Energiewende. Das heißt, es ist also auch unter ökologischen Gesichtspunkten und unter Klimaschutzgesichtspunkten ist das sehr, sehr problematisch, was durch diese Stadtflucht passiert. Aber wenn es keine Wohnung gibt oder zumindest keine Wohnung, die man bezahlen kann, dann bleiben den Menschen keine Alternativen. Und das Ergebnis, das können wir jeden Morgen und jeden Nachmittag wahrnehmen, an den Bahnhöfen der S-Bahn, und wir können es auch wahrnehmen an den Einfallstraßen und Ausfallstraßen nach Düsseldorf. Düsseldorf hat eine unglaubliche Zahl von Pendlern bezogen auf die Zahl der Arbeitsplätze.
Ja, trotz Homeoffice und so, ne? Also trotzdem ja diese, ja, die sich jetzt in der ganzen Pandemiezeit und so ein bisschen, was ich eben schon meinte, so ein bisschen umstrukturiert haben. Also trotzdem es ja die Möglichkeit gibt, im Homeoffice zu bleiben. Genau, sind ja trotzdem viele. Also ich stelle mir vor, dass wenn man in einer Zeit vielleicht sich überlegt, in eine andere Stadt zu ziehen, als vielleicht der Arbeitsplatz ist oder der Sitz des Arbeitgebers, dass natürlich, wenn man dann denkt, ja, wenn ich jetzt in Duisburg wohne oder in Wuppertal, aber in Düsseldorf arbeite oder studiere, kann ich durch dieses ganze Remote- und Homeoffice-Konzept, Konstrukt irgendwie, ja, spare ich mir den Weg, aber trotzdem wird es ja auch wieder ein bisschen mehr, dass man Präsenz hat. Also das, wie Sie schon sagen, das merkt man ja jetzt wieder ein wenig mehr als vielleicht noch vor 2 Jahren oder so.
Ja, das Homeoffice-Modell, das sich heute durchzusetzen scheint, ist 1 oder 2 Tage Homeoffice in der Woche und dann 3 oder 4 Tage Präsenz, wo man dann auch an Meetings teilnimmt und mit Kolleginnen Kontakt hat. Diese 1 oder 2 Homeoffice-Tage, bei manchen sind es dann sogar mehr, erleichtern dann natürlich auch die Stadt zu verlassen und ins Umland zu gehen. Ganz klar, also Homeoffice ist auch ein Treiber für die Stadtflucht.
Ja, und um im Homeoffice vielleicht, also wenn man jetzt ja davon ausgeht, es ist eine Familie, die irgendwo lebt und vielleicht sind beide Elternteile berufstätig, also auch um Homeoffice entspannt zu machen, braucht man ja entsprechenden Wohnraum, um das auch gut machen zu können. Jetzt frage ich mich tatsächlich, wenn jetzt alle nach Duisburg, also wir bleiben jetzt einfach mal dabei, nicht zu ignorieren die anderen Städte drumherum, aber wir bleiben halt bei Duisburg, wenn jetzt sehr viele Menschen aus Düsseldorf dahin ziehen, wird nicht dann da auch, also werden da auch dann die Mietpreise steigen und es wird enger und so, also ist dann so ein Shift zu sehen, dass das dann, dass Duisburg dann sozusagen das nächste Düsseldorf wird in dieser Hinsicht und dann zieht man vielleicht nach Kapelle, weiß ich nicht, oder Mörs.
Ja, das ist völlig richtig. Wir nehmen wahr, dass auch die entspannten Wohnungsmärkte eine stärkere Nachfrage verzeichnen und dass also auch dort die Mieten steigen. Also bis sie das Düsseldorfer Niveau erreicht haben werden, wird es allerdings noch lange hin sein. Aber es ist ja eine ganz einfache Sache der Grundrechenarten. Wenn wir immer mehr Haushalte haben, es sind ja Haushalte, die Wohnungen nachfragen und nicht die Bevölkerung als solche, wenn wir immer mehr Haushalte haben, haben wir mehr Wohnungsbedarf. Und wenn wir zu wenig Wohnungen bauen, dann ist es ganz logisch, dass sich dann einfach die Marktsituation verschlechtert. Es gibt gewisse Elastizitäten. Manche Leute reagieren auf die Wohnungsknappheit dadurch, dass sie sich zusammenschließen. Also Untermiete. Untermiete ist sozusagen eine Möglichkeit. Junge Leute bleiben länger bei ihren Eltern wohnen, bevor sie sich eine eigene Wohnung nehmen. Oder, das ist bei Studierenden insbesondere beliebt, zunehmend aber auch bei ganz normalen Arbeitnehmerinnen, man wohnt in Wohngemeinschaften.
Ja, auch tatsächlich schon, also ins höhere Alter hinein, ne? Also nicht mehr so dieses dann, ja, nach dem Studium zieht man aus, sondern das habe ich auch schon oft, also dieses Modell begegnet mir auch immer noch auch in meiner Altersklasse sozusagen. Ja.
Ja, dann bleibt es bezahlbar, wenn man sich also zu viert eine Altbauwohnung teilt und dann nur noch ein Viertel der Miete inklusive der auch immer stärker steigenden Nebenkosten bezahlt, dann geht es. Aber das sind natürlich für Familien mit Kindern keine Alternativen.
Ja.
Da braucht man
klassischerweise wahrscheinlich nicht. Ja, das stimmt.
Ja, da braucht man ein Kinderzimmer oder man braucht auch möglicherweise zwei Kinderzimmer. Und ja, das Homeoffice, was zwar irgendwie das Pendeln erleichtert, führt natürlich dazu, dass man auch eigentlich mehr Fläche braucht. Also irgendwo einen Raum, wo man einen Arbeitsplatz sich einrichten kann und wo man auch mal die Tür zumachen kann, damit man dann akustisch ungestört ist.
Ich hatte gerade nur noch den Gedanken mit dieser, also wenn wir jetzt ein bisschen von den Familien sozusagen weggehen, dieses Modell mit in WGs wohnen oder ja Gemeinschaften, ist ja auch, habe ich zumindest jetzt ganz ohne einen wissenschaftlichen Background oder empirische Daten im Rücken, sondern einfach nur vom Gefühl und von der Beobachtung. Es gibt ja auch immer mehr Menschen, genau, die vielleicht nicht in klassischen Beziehungsmodellen leben, die keine Familie mehr gründen, so wie es vielleicht mal, ich muss das immer sagen, also so dieses klassische Modell war. Und dass es ja bei diesen ganzen Wohngemeinschaften auch manchmal gar nicht nur um rein wirtschaftliche Dinge geht, sondern dass ja auch, habe ich das Gefühl, es ein bisschen dahin geht, dass das nochmal eine andere Art von, ja, vielleicht Familie oder so auch gedacht wird, ne? Oder dass der FreundInnenkreis vielleicht ein bisschen auch diese Gemeinschaft dann ist, die man, also ist wahrscheinlich ein ganz anderes Thema, aber es gibt ja auch viele alleinstehende Menschen mittlerweile, vielleicht noch mehr als noch vor 20, 30 Jahren. Habe ich zumindest so ein bisschen das Gefühl.
Ja, also diese Entwicklungen, die setzten eigentlich schon früher ein, so um das Jahr 1968 herum. Wir erinnern uns, das war das Jahr der Studentenrevolte und auch sozusagen einer kulturellen Veränderung, wo Alternativen zum klassischen Heirats- und Familienmodell entwickelt wurden. Und das war übrigens auch genau die Zeit, wo wir diesen Geburtenrückgang wahrgenommen haben. Der wird manchmal fälschlich als Pillenknick bezeichnet, aber er hatte tatsächlich nichts zu tun mit der Verfügbarkeit von neuen Verhütungsmethoden, die Methoden hatten die Menschen auch schon früher, sondern es hing auch sehr stark damit zusammen, dass der Anteil der jungen Menschen, die ein Studium aufnahmen oder überhaupt eine längere Berufsausbildung absolvierten, zum Beispiel mit erst Lehre und dann Fachschule, sprunghaft anstieg. Das war auch bildungspolitisch so gewollt. Das waren mal 5% eines Jahrgangs, die überhaupt nur studierten. Heute sind wir bei über 30% eines Jahrgangs, die studieren. Und das bedeutet dann, dass man sozusagen die Familien oder die Phase, wo man Kinder in die Welt setzt, immer weiter nach hinten schiebt. Denn man macht irgendwie Abitur oder Fachabitur, dann macht man ein Studium, vielleicht sogar noch heute ein Masterstudium. Dann will man natürlich auch ein paar Jahre in seinem Job arbeiten. Dann fängt man an Kinder zu denken, aber dann ist man schon über 30 und dann ist vielleicht auch gerade nicht der passende Partner zur Hand. Es muss ja dann auch irgendwie alles passen. Und dann passiert es eben immer mehr jungen Frauen, dass sie dann dieses Zeitfenster, was immer kleiner wird, verpassen und dann kinderlos bleiben. Es mögen noch biologische Probleme
kommen. Ja, oder entscheiden sich aus anderen Gründen. Also ich habe auch das Gefühl, so wenn ich mich unterhalte, also ich selber bin auch kinderlos und auf jeden Fall schon über die 30 hinaus. Also es gibt ja auch andere Gründe. Also das habe ich auch das Gefühl, dass es sich inzwischen ein bisschen auch, ja, dass man es vielleicht sowieso ein bisschen offener damit umgeht. Wie gesagt, auch das ist nochmal ein anderes Thema. Aber dass es ja auch andere Gründe gibt, ne? Nicht nur, weil man ein bestimmtes Fenster verpasst, sondern einfach auch, ja, vielleicht, wenn man sich anguckt, wie alles ist oder ganz persönliche Sachen, ne? Die dann auch dazu führen, dass man sich vielleicht dafür entscheidet.
Genau, genau. Also wir können das auch in Zahlen fassen. Wir brauchen ja eine Geburtenziffer von 2,2 Kindern je Frau, damit die Bevölkerung konstant bleibt. Und wir hatten so in der Nachkriegszeit, da hatten wir also 2,5, 2,7 Kinder pro Frau im Durchschnitt. Und das stürzte dann innerhalb weniger Jahre, so ab Ende der 60er Jahre ab, auf nur noch 1,4 Kinder. Und das haben wir übrigens erlebt, eigentlich in allen westlichen Ländern, also bis hin nach Japan, von China will ich jetzt gar nicht reden, aber wir haben es auch bei unseren Nachbarländern in Europa erlebt. Und seitdem dümpelt sozusagen diese Geburtenziffer von 1,4 so vor sich hin. Ne? Also sie wird nicht mehr kleiner, sie wird auch nicht mehr größer. Und darin drücken sich eben diese alternativen Lebensstile aus. Aber das ist jetzt sozusagen eine bundesweite Ziffer.
Ich wollte gerade sagen, wir sind ein bisschen weg von Düsseldorf und Duisburg.
Genau, in Düsseldorf haben wir eben diese besondere Situation, dass eben sehr viele junge Leute, die Kinder bekommen wollen, dann eben die Stadt verlassen und die Kinder dann in Neuss, in Hilden, in Duisburg oder in Krefeld oder in Wuppertal zur Welt bringen und dort werden sie dann gezählt.
Ja, und ich habe mich natürlich dann auch noch gefragt, weil ich lebe hier in Düsseldorf, ich habe sehr viel Glück mit meiner Wohnung und dem Platz, also ich kann mich gar nicht beschweren. Und wenn ich jetzt hier durch die Straßen gucke in Pempelfort, Derendorf, hin zur Stadtmitte, also super leer ist es nicht. Das heißt, es wohnen ja auch noch Menschen hier. Also, aber sind das dann alles kinderlose, alleinstehende Stadtpflanzen? Oder also wer wohnt dann noch hier, wenn so viele Menschen doch nach Duisburg oder ins Umland ziehen? Also gibt es da auch so Erkenntnisse?
Also über die Hälfte der Wohnungen, die es in Düsseldorf gibt, werden belegt von einer einzelnen Person. Darunter
zähle ich mich zu.
Dazu gehören Sie, dazu gehören aber auch viele alte Menschen. Witwen und Witwer, und davon gibt es ja auch immer mehr. Ne? Ja. Also die Zahl der Single-Haushalte finden wir in allen Altersgruppen. Das sind die ganz jungen Menschen, die sozusagen noch keinen Partner haben oder auch keinen Partner haben wollen. Das sind die im mittleren Alter, die vielleicht eine Partnerschaft hinter sich haben, die nicht so gut gelaufen ist. Und das sind die eben im hohen Alter, wo Partner oder Partnerin verstorben ist. Also das ist tatsächlich die allergrößte Zahl, der allergrößte Haushaltstyp. Familien oder überhaupt Haushalte mit Kindern, auch Alleinerziehende, machen gerade mal ein Viertel aller Haushalte aus.
Oh.
Also Familien sind inzwischen in einer Minderheit. Das ist ein bisschen paradox, weil der größte Teil des Wohnungsbestands, den wir haben, der in den 50er, 60er, 70er Jahren gebaut wurde, besteht ja aus familiengerechten Wohnungen mit sozusagen familiengerechten hierarchischen Grundrissen. So Elternschlafzimmer, Wohnzimmer, kleinere Kinderzimmer. Und mit diesen Grundrissen kann heute eigentlich kaum noch jemand so richtig was anfangen. Ne? Deshalb hat die Architektur ja auch modernere Grundrissvarianten entwickelt mit dem sogenannten Allraum, also einer Wohnküche als zentralem Raum, weil die Architekten nie beachtet haben, dass die Menschen eigentlich sich am liebsten in der Küche aufhalten. Ne? Wo man die Mahlzeiten...
Wir sind auch eine Küchenfamilie auf jeden Fall.
Ja, natürlich. Man bereitet die Mahlzeiten gemeinsam zu inzwischen. Und man isst dann und dann sitzt man noch gemütlich am Küchentisch. Und wir wissen ja, jede Party, ne, jede Party so nach Mitternacht, die endet in der Küche. Ne? Und
die besten Gespräche am Kühlschrank.
Und wenn es unter Neonlicht ist, ja.
Genau. Ich verstehe. Das bedeutet also, insgesamt könnte sich dann auch so eine ganze Stimmung in der Stadt, also, ne, also ich frage mich natürlich gerade, ja, jetzt gibt es ja Schulen, Kindergärten, Kitas, andere Orte für Kinder und Familien, also sind die dann, ja, wie rum geht das? Also müsste das einfach noch mehr wieder gefördert werden oder mehr Platz? Also Sie haben ja auch vorhin gesagt, dass natürlich mehr Wohnraum auch, ja, sinnig wäre, um wieder Menschen hier ansiedeln zu können, sozusagen. Ich weiß nicht, ob ansiedeln das richtige Wort ist, aber dass Menschen einfach hier bleiben können, das ist ja sowieso auch ein großes Thema, ne? Werden freiliegende Flächen bebaut mit Wohnraum oder mit Geschäftsraum und so. Also verschwinden dann auch diese ganzen familiengerechten Orte aus so einer Stadt im ganz Großen, also wie Sie ja schon gesagt haben, also wenn wir jetzt an dieses Tankerbild denken, ne? Also wenn das geht dann ganz langsam und so. Oder also ist da eine Gefahr sozusagen, dass dann tatsächlich so größere Städte, in dem Fall Düsseldorf, gar nicht mehr familiengerecht auch sind, weil das eine ja mit dem anderen kommt?
Also wir haben ja an der Hochschule Düsseldorf in unseren Studiengängen relativ viele Studierende, die über den zweiten Bildungsweg gekommen sind und die tatsächlich Kinder haben. Und von denen bekomme ich schon mit, dass sie sich darüber beklagen, dass das Wohnumfeld in Düsseldorf, egal in welchem Stadtteil sie wohnen, doch ziemlich kinderunfreundlich ist. Das fängt damit an, von den Schwierigkeiten, die man hat, einen Kinderwagen zu bewegen, Spielmöglichkeiten sind schwierig, wobei paradoxerweise, wir haben mal eine Untersuchung gemacht in Düsseldorf, da haben wir Grundschulkinder so subjektive Stadtpläne malen lassen. Ne? Also sie sollten dann so Pläne malen lassen aus dem Wohnumfeld, wo sie sich so rumtrieben, und dann sollten sie die angenehmen Orte grün markieren und die unangenehmen Orte rot markieren. Und das war hochinteressant, was da rauskam. Denn die Schule war immer rot. Die Schule ist immer ein unangenehmer Ort. Warum eigentlich muss das so sein? Und viele der offiziellen Spielplätze sind auch rot markiert worden, waren Angsträume für die Kinder. Und die haben dann auch dazu geschrieben, ja, hier liegen Scherben von Bierflaschen und hier liegen Drogenspritzen. Und die Orte, die grün markiert wurden, die hießen ganz anders. Die hießen zum Beispiel Steinhaufen, umgestürzter Baum. Also das sind Orte, die gar nicht zum Spielen gedacht sind, die aber ja sozusagen Möglichkeiten für Abenteuer und Fantasie bilden. Das sind eigentlich Brachflächen. Das sind Brachflächen, und manchmal sind es Brachflächen, die dann, wo es irgendwelche Tümpel gibt, wo man Molche beobachten kann, oder wo es Büsche gibt, wo man sich verstecken kann, oder wo es einfach Flächen gibt, wo man sich Erdlöcher graben kann. Also Flächen, die Kinder erobern können und mit denen sie spielerisch umgehen können. Und durch die moderne Stadtplanung haben wir natürlich fast keine solcher Flächen mehr. Und wenn es solche Flächen gibt, dann werden die eingezäunt, weil man sagt, die sind für Kinder gefährlich. Wobei wir allerdings wissen, Kinder, die in Bäumen klettern, brechen sich nichts. Die Frakturen kommen vor bei Kindern, die nicht in Bäumen klettern, weil sie es eben nicht lernen können, entsprechende motorische Fähigkeiten auszubilden. So, das ist also der eine Punkt. Also so diese Flächen fehlen, ne, die Kinder dann erobern können, und die Flächen, die bereitgestellt werden durch die Stadtplanung, wie Spielplätze oder wie Parks, sie gelten häufig als steril und eben nicht als Abenteuerland für Kinder. Und das andere, was wir natürlich bemerken, also unsere Hochschule liegt ja in Derendorf-Pempelfort. Das ist ja so ein Szene-Stadtteil. Wenn Sie da durchgehen, dann merken Sie, dieser Stadtteil wird natürlich dominiert von Menschen, die keine Kinder haben. Also da haben wir sehr viel Gastronomie natürlich. für Kinderlose, auch viel Szene-Gastronomie. Da sind die Bürgersteige bevölkert eben von Menschen, die keine Kinder haben. Und auch zum Beispiel so Hofflächen, Innenhöfe. Wir haben ja häufig in Düsseldorf diese Blockrandbebauung mit Innenhöfen. Auch die Innenhöfe sind auch immer weniger sozusagen für Kinder geeignet, weil sie sozusagen schön gestaltet werden. Und diese schöne Gestaltung, die sieht eben nicht vor, dass Kinder dort mit einem Lederball hin und her bolzen, ne? Und ja, dann die Geranien der Nachbarn möglicherweise auch mal treffen, ne? Oder der Ball auf einem Balkon landet oder in einem Fenster oder irgendwas. Also ja, ne, das, was sozusagen, ich bin ja nun auch schon etwas älter, was ich noch so aus meiner Jugend kannte, ne, dass man einfach irgendwie den städtischen Raum sich erobert hat, als Kinder sich angeeignet hat. Und wir waren damals ja noch Kinderbanden. Ne? Also in jedem Haus, in jedem Mehrfamilienhaus gab es ja mindestens ein halbes Dutzend Kinder. Ja, und wenn da zwei oder drei oder vier Häuser zusammen waren, dann hatte man schon eine Riesenbande, ne, in die dann verschiedene Altersgruppen umfasste. Ja, sowas gibt es heute nicht mehr. Wir haben gar nicht mehr genügend Familien. Manchmal finden wir sowas noch in Neubaugebieten, so in Einfamilienhausgebieten, wo dann junge Familien quasi gemeinsam einziehen. Aber in den normalen Düsseldorfer, in den gewachsenen Stadtteilen, da sind Kinder die Ausnahme. Und da sind auch Eltern, Mütter mit Kindern, die Ausnahme. Und die fühlen sich dann auch nicht mehr unbedingt so heimisch.
Ja, also ist es auf der einen Seite ja dieses das Zahlending oder die Kosten, die gestiegenen Mietpreise und auch ein bisschen die nicht sehr große Verfügbarkeit von Wohnraum, aber es ist ja dann auf der Metaebene fast auch sowas sozial emotionales, sag ich jetzt mal, also ne, dass man sich vielleicht auch noch so und so fühlt oder wie Sie gerade beschrieben haben, dieses dass man ja, wenn man dann einen Innenhof hat, der vielleicht von irgendeinem Gartenlandschaftsarchitekturbüro gestaltet ist, weil halt vielleicht die Menschen, die hauptsächlich in so einem Haus wohnen, genau, sich das auch leisten können oder da den Schwerpunkt legen auf Ästhetik oder so, dass man dann als Kind generell, aber auch vielleicht als Eltern oder als Familie dann immer sagen muss, ja, aber guck, dass du nicht dahin trittst oder dass es da nicht, wie Sie gesagt haben, dass der Ball da nicht gegen die frisch gestrichene Wand, also es macht ja nochmal eine ganz andere Ebene auf von so einer generellen Stimmung vielleicht, ob die kinderfreundlich, familienfreundlich ist in so einer Stadt, von außen und von innen sozusagen. Ich muss dazu sagen, also dieses ganze Bandending und so, ich bin auch in einer Siedlung aufgewachsen, also wir hatten das auch mit Fahrrädern und sind rumgefahren und so, das macht natürlich auch, und da habe ich auch das Gefühl, wenn ich jetzt dahin zurückkehre und genau, jetzt haben vielleicht die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, auch Kinder, das ist da immer noch so, da sind einfach nicht viele Autos und nicht viele große Straßen, so, obwohl es mitten in der Stadt ist, ne, hier in Düsseldorf, und letztens tauchte ein Schreiben auf bei uns in der Familie, in einer Familiengruppe, was meine Mutter gefunden hat in der Wohnung meines Großvaters, war auch schon irgendwie in den Ende der 50er Jahre mit Schimpfe gedroht wurde, weil irgendwie aus Versehen irgendwelche Bälle in Fenster geflogen sind im Hinterhof in Bilk. Also das scheint sich auch ein bisschen durchzuziehen, das eine und das andere. Also dass da auch irgendwie...
Früher haben die Bälle auch tatsächlich die Fensterscheiben kaputt gemacht.
Ja, das wurde in diesem Schreiben auch sehr, sehr, sehr klar, dass es auf jeden Fall viel zu Bruch gegangen ist. Ja,
aber ich sag mal so, die Veränderungen im sozialen Umfeld, dass das Familien oder überhaupt Menschen mit Kindern in die Minderheit geraten sind, das ist nicht ein Grund für die sinkende Geburtenrate. Das ist nicht der Grund, sondern es ist so, das sind individuelle Entscheidungen, und wenn man Kinder in die Welt setzen möchte, dann tut man das auch. Die Frage ist eben nur, wo man das tut. Ne?
Ich verstehe. Und was könnte jetzt abschließend quasi eine Aussicht sein? Also ich finde es immer sehr schön, Gespräche mit so etwas zu beenden. Also wird Duisburg jetzt quasi das neue Düsseldorf? Kann sich das wieder einpendeln? Ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm? Also was antizipieren Sie da? Was haben Sie für eine Idee?
Naja, ich habe weniger eine Idee, ich habe eher eine Forderung. Und die Forderung lautet tatsächlich, wir müssen Wohnungen bauen. Und zwar, das muss absolute Priorität haben. Das fängt damit an, dass die Stadt Baugebiete ausweisen muss. Und zwar nicht hier mal eine Baulücke und dort mal eine Baulücke, sondern wirklich großflächig. Düsseldorf hat auch keinen Mangel an geeigneten Flächen. Wenn man sich mal einfach Google Earth Luftbilder ansieht, dann stellt man fest, da gibt es sehr, sehr viele Flächen, die jetzt auch nicht besonders schützenswert sind. Niemand will einen Wald roden, um Wohnungen zu bauen. Aber der ökologische Wert eines industriell bewirtschafteten Maisfeldes ist ja nun auch nicht so besonders. Und wir können heute Wohnsiedlungen bauen, die auch hohe ökologische Qualitäten aufweisen. Wir können heute bauen mit einem Versiegelungsgrad von null. Das heißt, wir haben Dachbegrünung, wir fangen das Regenwasser auf, wir lassen das Regenwasser versickern in Rigolen oder in Baumrigolen. Wir können auch etwas ganz Paradoxes machen. Eigentlich haben wir immer wieder in den Planungsausschüssen und in den Räten der Städte diesen Kampf der Umweltschützer versus derjenigen, die Wohnungsbau wollen. Also ich sage jetzt mal der Sozialpolitiker. Und da wird dann gekämpft um jeden Quadratmeter und die Wohngebiete sollen möglichst klein sein. Aber wenn die Wohngebiete klein werden, dann muss mit hoher Verdichtung gebaut werden, auch hoher Versiegelung und geringen ökologischen Qualitäten. Würden wir großzügig Bauland ausweisen, dann könnten wir dort auch mit niedriger Verdichtung bauen. Wir könnten Parklandschaften schaffen, auch mit Wasserflächen dazwischen, die hohe ökologische Werte haben und die dann auch sozusagen nutzbar wären für die Menschen. Da hätten wir dann auch die Flächen, die Kinder sich aneignen können und wo Kinder spielen können. Das heißt, wir müssen eigentlich ganz anders denken als bisher. Und zwar gerade im Interesse der Ökologie müssen wir großzügig Flächen ausweisen, die wir dann auch mit hohen ökologischen Qualitäten bebauen können und einem Versiegelungsgrad von null, intelligentem Regenwassermanagement, und das sind dann am Ende auch Flächen, die auch im Bezug zum Beispiel auf Artenvielfalt viel mehr bringen, ja, als irgendwelche Maisfelder, die dort vorher standen. Den Mut, den muss Politik aufbringen. Vielleicht muss da auch aus Bürgerschaft ein bisschen mehr Druck kommen. Und wenn wir mehr Bauland ausweisen.
Von zum Beispiel jungen Familien, also da könnte man sich engagieren sozusagen.
Genau. Und wenn wir mehr Bauland ausweisen, dann sinken natürlich auch die Grundstückspreise. Und damit sinkt auch eine ganz wesentliche Kostenkomponente, die dann die Mietpreise auch in die Höhe treibt. Es gibt noch eine Menge mehr Dinge, die wir tun müssen. Wir müssen auch die alten Förderinstrumente reaktivieren, mit denen wir ja noch in den 1990er Jahren 600.000 Wohnungen pro Jahr erreicht haben. Das muss man sich mal vorstellen. Wir hatten in den 90er Jahren 4 Jahre hintereinander Fertigstellungen von 600.000 Wohnungen, Jahr für Jahr. Jetzt hat die Regierung versprochen, auf 400.000 zu kommen. Und dieses Ziel wird bei weitem verfehlt. Wir werden vielleicht nur noch bei 250.000 oder 220.000 landen, jetzt bundesweit. Und Düsseldorf ist da leider keine Ausnahme von dem Trend. Auch Düsseldorf gehört zu den Städten, die einfach zu wenig bauen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die Politik hat noch nicht wirklich begriffen, was die Stunde geschlagen hat. Und dieser Wohnungsmangel, der treibt natürlich auch den Rechtspopulisten Wählerstimmen zu. Auch das muss man sehen. Also wir haben zunehmend auch sozialen Unfrieden, der durch diese Wohnungsnot erzeugt wird. Und dieser soziale Unfriede gefährdet letztlich auch unsere politische Stabilität und unsere Demokratie. So ernsthaft ist das.
Ja, ja, das ist tatsächlich sehr ernsthaft und ernst zu nehmen. Ich danke Ihnen sehr für dieses ausführliche Gespräch und freue mich, wenn wir noch einmal die Gelegenheit haben zu sprechen. Und bis bald.
Alles klar. Tschüss.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Ich habe ja mal in Köln gewohnt und da habe ich auch mal eine Saison an der Messe gearbeitet. Mhm. Unter anderem die Inneneinrichtungsmesse. Und das ist ja irgendwie weird, ne? Wenn du so in diesen riesen Hallen bist, du weißt nicht, ob es draußen Tag oder Nacht ist, wie lange du schon da bist. Die Lärmbelastung ist da tatsächlich auch hoch, aber irgendwie in einer anderen Art und Weise. Genau, was in Köln an der Messe nicht stattfindet, ist die Pro-Wein, die ist hier in Düsseldorf.
Aber in Köln gibt es die Anuga. Ja. Die ist natürlich auch sehr geil.
Das ist natürlich, da hätte ich dann auch gerne gearbeitet.
Boah, das ist mega, da war ich ja letztes Jahr. Mhm. Und dann habe ich gelernt, dass die nicht jedes Jahr ist und da war ich sofort enttäuscht. Als ich rausgegangen bin, stand da irgendwas von, ich glaube, die ist alle 2 Jahre oder so. See you in 2025, glaube ich. Und ich war einfach so traurig. Ich habe gedacht, wieso nächstes Jahr nicht? Ich habe mich doch hier so gut durchgefressen.
Ja, okay. Also auf jeden Fall, die Pro-Wein findet hier in Düsseldorf statt. Mhm. Da kann man sich auch, da gibt es wohl auch Häppchen, oder? Kann ich mir vorstellen, wenn man viel Wein verkostet, muss man auch ein bisschen Käse konterkarieren.
Ja. Aber es ist eine Fachmesse, ne? Man kann da nicht einfach hingehen und sich durchsaufen und so. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein, wenn man ehrlich ist.
Das kann man dann bei ProWein Go City. also ProWein ist eine Fachmesse natürlich hauptsächlich für WinzerInnen und GastronomInnen und Leute, die
die Szene.
Dass Otto Normalverbraucher da nicht so viel zu suchen haben, geschenkt. Damit aber trotzdem die dort auch vorgestellten, aber auch überhaupt edlen Tropfen, die es da so gibt, die Kehlen der hiesigen Weinfans hinunterfließen können, gibt es schon erwähntes Event Pro Wein Go City. Das geht sogar ein bisschen länger als die Messe, damit auch alle irgendwie teilhaben können. Das bedeutet dann, dass an verschiedenen Orten in der Stadt gibt es dann Champagner-Tastings, es gibt so fast klassische Weinverkostungen, Menüs mit Weinbegleitung, Bring-Your-Own-Bottle-Partys, also alles rund um den Traubensaft. Alkoholhaltigen Traubensaft und alkoholfreien Traubensaft.
Ja.
Nicole Lange hat mir verraten, welche Highlights auf uns zukommen. Liebe Nicole.
Hallo.
Das Wetter wird schöner und ich habe das Gefühl, dass exponentiell zur Wärme der Luft und Sonnenstrahlen am Himmel das Bedürfnis zu Date-Drinking ansteigt.
Ja, der Düsseldorfer hat dieses Bedürfnis ja, glaube ich, also ich weiß nicht, ob es nur der Düsseldorfer ist oder der Großstadtmensch oder der Rheinländer allgemein, aber das sieht man in dieser Stadt ja, sobald die ersten Sonnenstrahlen rausgucken, erstens sitzen dann alle an irgendwelchen Tischen sowieso, auch für Kaffee, das meintest du nicht mit Date-Drinking, aber der Weißweinkonsum steigt dann wirklich enorm auf den Terrassen und an den Tischen, also ich sehe das auch. Bisher habe ich es noch nicht beobachtet, also dafür reicht das Wetter jetzt noch nicht, aber ich erwarte es quasi stündlich.
Ja, und praktischerweise gibt es in dieser Stadt ein, Großevent, was allen Menschen, die gerne eine Flasche mal entkorken, irgendwie entgegenkommt. Die Pro-Wein steht vor der Tür. Wann geht's los? Am 7. März?
Ja, ganz genau. Also am 7. März geht's mit der Pro-Wein Go City los, also dem Begleitevent zur Messe Pro-Wein. Das ist ja der Unterschied. Die Pro-Wein ist die Fachmesse, wo sich in Düsseldorf die Fachleute treffen, um Wein für ihre Geschäfte einzukaufen, für ihre Restaurants einzukaufen. Und weil wir da alle nicht hin dürfen, weil wir keine Weinhändler sind, hat die Destination Düsseldorf für uns dieses Event organisiert, Pro Wein Go City.
Das ist ja vorausschauend.
Wo wir alle als normale Weinfans, und die fängt halt eben schon ein bisschen vor der eigentlichen Weinmesse an, nämlich am 7. Mit den ersten Events. Und da können wir dann alle hingehen und Daydrinking oder vor allen Dingen aber auch tatsächlich Evening Drinking machen. Ich glaube, wenn ich es richtig überblickt habe, sind da die meisten Events tatsächlich abends.
Ich verstehe. Du wirst uns gleich ein wenig zu diesen ganzen Events erzählen. Ich möchte noch kurz einen persönlichen Schwank mal wieder zum Besten geben. Also die Pro Wein, wie du schon sagst, ist für Fachhändlerinnen und Fachhändler. Aber da müssen natürlich auch Menschen auf den verschiedenen Ständen sich rumtreiben, die Wein einschenken und vielleicht den einen oder anderen Gast empfangen. Meine Schwestern haben das mehrere Jahre gemacht und waren sozusagen als Hostessen auf der Prowein. Und immer wenn diese Prowein dann zu Ende ging, sind wir vorgefahren mit einem Auto und haben die ganzen geöffneten, aber nicht ganz ausgetrunkenen Weinflaschen eingesackt.
Was natürlich legal ist.
Was legal ist tatsächlich, das wurde angeboten, das möchte ich jetzt sagen. Und haben damit dann immer noch zu Hause Pro Wein Goes Goldsheim irgendwie Pro Wein Goes Kormannhaus gefeiert.
Das ist ein charmantes Konzept, das ich total gerne adaptieren würde. Ich hab nur leider keine Verwandten, die jemals auf der Pro Wein gearbeitet
haben. Ich sag Bescheid, wenn nochmal Schwestern von mir oder mittlerweile Cousinen oder so, dann machen wir mal ein Pro Wein Goes Düsseldorfer Lokalredaktion. Und tatsächlich auch Weingläser, also die werden ja, das ist ja bei so Messeständen tatsächlich, das wird ja alles aufgebaut für ein Event und dann, also in, ich weiß nicht, wie viele WGs ich bestückt habe mit irgendwelchen bedruckten Weingläsern, aber das führt jetzt alles zu weit. Wichtig ist ja, was dieses Jahr passiert in der Stadt, wenn Pro Wein dann City Goat. Hast du dir Highlights rausgesucht, haben dich bestimmte Dinge ganz besonders angesprochen?
Ja, absolut. Also das Programm wurde kürzlich offiziell vorgestellt. Da geht es dann ja immer so ein bisschen darum, den größeren Bogen zu schlagen, nochmal das Event zu erklären. Hab ich ja eben bereits gesagt, ist so ein bisschen der Versuch, diese Fachmesse auch in die Stadt zu bringen, damit der Bürger nicht nur denkt, irgendwo auf dem Messegelände reden jetzt alle über Wein, sondern dass das eben auch ein bisschen die Stimmung und dieses Gefühl in die ganze Stadt bringt. Entsprechend sind die Events tatsächlich auch in der ganzen Stadt und die sind auch nicht zentral organisiert, sondern du kannst dich, wenn du zum Beispiel ein Weingeschäft hast, ein Lokal, aber auch irgendeine andere Einrichtung, also es muss jetzt gar nicht konkret eine Gastroeinrichtung sein, kannst du dich, wenn du eine Idee für so eine Veranstaltung hast, eben dort anmelden, so verstehe ich es. Also die Destination stellt das sozusagen zusammen, organisiert das mit denen, dass die dann alle so ein zusammengestelltes, vernünftiges Programm haben, ein geordnetes. Aber das sind eben einzelne Veranstaltungen in beispielsweise einem schicken Restaurant, die dann sagen, okay, wir bieten zur Pro Wein Go City einen speziellen Winzerabend an. Haben zum Beispiel vielleicht einen Star-Winzer zu Gast und der zeigt seine 5 tollsten Weine und wir kochen ein 5-Gang-Menü dazu. Oder es gibt ein Tasting, wo man irgendeine Pauschale bezahlt und dann darf man verschiedene Weine probieren oder auch Champagner-Tastings. Und dadurch sind diese Events halt eben so unterschiedlich, zum Beispiel auch was die Kosten angeht. Es gibt so ein paar Events im Planer, die sind für sich erstmal kostenlos. Also da kannst du erstmal einfach so hingehen und kannst dann aber halt einfach für einen bestimmten Betrag Wein bestellen oder sowas. Aber es gibt auch viele Events, wo du zum Beispiel ein Menü vorbestellst für einen bestimmten Betrag und dann gibt es da eben eine bestimmte Weinauswahl zu. Oder wo du eine Pauschale für ein Tasting bezahlst und dann wird garantiert, dass du so und so viele Weine oder Champagner probieren kannst. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein konkretes Event nennen soll, weil ich will jetzt gar keine Werbung machen, aber da ist wirklich alles dabei. Also da ist eine Winzerweinprobe. Ich lese jetzt mal vielleicht so ein paar Titel vor. Mhm. Ich habe das kleine Heftchen mitgebracht dazu. Eine Winzerweinprobe mit 7 internationalen Top-Weingütern gibt es zum Beispiel bei einem Weinhandel. Das ist dann so ein klassisches auf 4 Stunden angelegtes Event mit so Weinen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Dann gibt es aber auch ein Charity-Wine-Tasting mit italienischen Bio-Weinen. Also du siehst so ganz anders angelegt. Mhm. Dann gibt es ein exklusives Champagner-Tasting. Das ist das teuerste Event, das ich gefunden habe im Plan. Das kostet 350 €.
Wow.
Und dafür darfst du dann eben auch aus diversen
ziemlich edlen Champagnerhäusern jeweils ein Champagner probieren. Das ist auch ein stark begrenztes Event. Da können höchstens 14 Personen mitmachen. Ich weiß nicht, ich vermute mal, in einer Stadt wie Düsseldorf werden sich schon 14 Leute finden, die sowas unbedingt machen wollen und auch das Geld dafür haben.
Sicher.
Wenn du weniger Geld hast, kannst du zum Beispiel auch zu so einer Weinparty gehen, wo der Eintritt frei ist, wo du aber Korkgeld bezahlst. Also sprich, wo du deinen Lieblingswein einfach mitbringen kannst und dann wird das da ausgeschenkt. Das habe ich gefunden. Oder auch georgische Weine, die du in einer Weinbar verkosten kannst.
Ich habe mal einen georgischen Wein verkostet und? In einer Weinbar auf der Rethelstraße. Und der war orange. Das war ganz abgefahren. Also der irgendwas, das ist ein Weißwein, aber durch irgendwas, was da ganz doll drin ist. Und da hört jetzt mein Weinwissen auf. Das wäre auch eine Frage, die ich gleich noch stellen möchte, wie ich mich da möglichst nicht blamiere, also wo ich da auftauchen kann und einfach nur was trinken. Das war abgefahren. Georgische Weine sind ein Ding, glaube ich.
Das ist übrigens, glaube ich, diese Weinbar, in der auch dieses Event stattfindet. Es handelt sich dann nämlich, wenn ich das richtig sehe, offenbar um eine georgische Bar, denn es wird an diesem Abend beispielsweise auch ein georgisches Gericht, nämlich in Weißwein gegartes Lammfleisch für diese Pauschale dazu serviert. Also das war jetzt ein paar Beispiele, was es da so gibt. Also du siehst, im Grunde kannst du dich für verschiedenste Geldbeutel, also richtig, richtig günstig wird es, glaube ich, nirgends, weil das sind ja überall sehr vernünftige Weine.
Ja.
Aber ich würde sagen, teils dann doch sehr angemessen preiswert, wenn man Wert auf einen vernünftigen Wein legt, und teils aber eben auch richtig posch, wenn man tiefer in die Tasche greifen will und eben auch bei einigen gehst du mal vielleicht für ein Stündchen vorbei und andere sind definitiv so auf 4-5 Stunden angelegt, also dann hast du den ganzen Abend voller Wein.
Ja. Tatsächlich, also der Preis ist das eine, aber das klingt ja jetzt alles schon ein wenig so, auch wenn ich jetzt Korkgeld bezahle und meinen eigenen Wein mitbringe, dann werde ich wahrscheinlich nicht den ich irgendwie sonst immer kaufe, wenn ich mal zu Hause einlade. Zu Weißwein und Käse. Ich gehe eh mal nach Etikett. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich bin ein solches Marketingopfer. Also wenn was hübsch aussieht, kaufe ich das. Dann kaufe ich auch den Wein, weil da ist irgendwie ein Schwein drauf. Ha, ist doch lustig. Also
das ist ja süß. Nee, das habe ich tatsächlich. Ja, bist doch. Ich muss das einschränken. Also ja, ich weiß inzwischen ein bisschen was über Wein und kenne mich, glaube ich, ein bisschen aus. Deswegen bin ich jetzt nicht ganz das Etikettenopfer. Aber ich gebe zu, da man ja auch, wenn man einen Wein noch nicht kennt, auch nicht wissen kann, ob der einem nun schmeckt oder nicht. Man hat eine Idee von der Traube und von der Herkunft oder so, aber letztlich muss man es ja eh ausprobieren. Und da lasse ich mich schon, wenn irgendjemand ein geiles Etikett hat, lasse ich mich da schon total verführen und greife dann eher dazu. Also, oder einen coolen Namen oder sowas.
Namen sind auch ganz toll. Aber wenn ich jetzt bereit wäre, mehr zu lernen, also gibt es auch vielleicht Events in dieser Liste, die ein bisschen darauf ausgelegt sind, dass ich noch nicht ein bestimmtes Sommelier-Niveau habe, sondern wo ich auch niedrig weil ich hingehen kann und mir jemand erklärt, hier, das ist rot, das ist weiß, das ist rosé. Oder muss ich schon ein bisschen Vorkenntnisse mitbringen im besten Fall, um es genießen zu können?
Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass du sowieso nie Vorkenntnisse brauchst, um so ein Weinevent genießen zu können, weil der Trick ist ja tatsächlich, und das stimmt auch wirklich, dass meistens, wenn du mit einem guten Wein anfängst, dann lernst du auch schnell, was der Unterschied, also du schmeckst das sehr schnell, warum dieser Wein vielleicht ein bisschen mehr kostet als so der ganz günstige, wobei es ja auch sehr anständige Weine in Supermärkten gibt, ist zumindest meine Überzeugung.
Total.
Aber bei diesen Winzerabenden, also die paar, ich mache jetzt auch nicht ständig Winzerabende, aber die paar, bei denen ich mal war, die Events, die ich so kenne, da ist das eigentlich so, dass jetzt nicht so brutal gefachsimpelt wird, dass man denkt, oh Gott, ich bin hier verloren, sondern es wird halt ein vernünftiger Wein probiert und vielleicht tauscht man sich ein bisschen über die Eindrücke aus. Und klar, wenn du dann so jemanden neben dir sitzen hast, der es unbedingt wissen will und der dir dann irgendwelche Vorträge hält über irgendwelche Nasen und und dann steckt er seine Nasenspitze bis fast in den Wein hinein und diese ganzen Dinge und wenn da musst du dann halt einfach nicht mitmachen. Aber ich glaube, das, was ich so kennengelernt habe, die Winzer haben auch immer Freude, über ihre Weine zu erzählen, wie sie anbauen, was ihre kleinen Geheimnisse sind oder kleinen Tricks sind, was ihnen an ihrem Wein wichtig ist oder sagen auch, achten Sie mal drauf, schmecken Sie dies raus oder schmecken Sie das raus oder so. Und das macht denen Freude und das halte ich eigentlich bei dem, was ich erlebt habe, für sehr niedrigschwellig.
Ja, das stimmt.
Wenn du jetzt, du bekommst dann jetzt keinen Grundkurs in Weinlehre, aber man sitzt da nicht hilflos und denkt, oh Gott, was erzählt der da, sondern meistens ist es es macht dann Spaß und man lernt so ein bisschen was darüber, was derjenige so veranstaltet bei sich auf dem Weingut.
Hast du in der Liste von Events, also gibt es so, also wie du eben schon gesagt hast, es gibt vielleicht einen Ort, wo man dann auch bekocht wird mit vielen Gängen, also das wird dann ein schönes Restaurant sein. Gibt es auch so ganz in die andere Richtung, also Überraschungen, wo so Events stattfinden? Also ist das gute alte Lagerhallen-Pop-Up-Ding noch ein Thema zum Beispiel? Also ist dir da irgendwas aufgefallen, ob es in die eine oder andere Richtung Überraschungen gibt?
Also in der Form jetzt tatsächlich nicht. Wie gesagt, es gibt so ein paar so Bottle-Partys und wirklich Partys, also wo es mir so scheint, dass da auch der Abend dann länger werden könnte und vielleicht ein bisschen ausgelassener. Und es gibt auch mehrere von diesen Bring-Your-Own-Bottle-Abenden und auch mehrere Partys tatsächlich, bei denen der Eintritt frei ist und man einfach nur den Wein bezahlt, den man trinkt und sowas. Aber jetzt, ich sag mal so richtig, so eine Underground-Weinnummer oder so, das klingt so, als ob du das suchst, ist mir zumindest im Programm nicht aufgefallen. Ja. Aber vielleicht ist es auch so undergroundig, dass es gar nicht im offiziellen Programm steht.
Das kann natürlich sein. Und jetzt die Verbindung nochmal zur Pro-Wein. Also es gibt ja auch Star-WinzerInnen und also letztes Jahr ist ja hier auch Kylie Minogue aufgetaucht und hat ihren Wein vorgestellt. Habe ich da die Chance, wenn ich jetzt richtig Fan von einem bestimmten Winzer bin oder einem bestimmten Weingut, dass die dann bei diesen Pro Wine Go City Events auch auftauchen? Also ist das tatsächlich, spielt das so ein bisschen Hand in Hand oder ist das sehr voneinander getrennt?
Nee, also ich könnte mir das schon vorstellen. Also ich habe mir jetzt die Ausstellerlisten der Pro Wine noch nicht komplett durchgeguckt. Also es ist ja so, die Winzer, die auf die Pro Wine kommen, sind in dieser Messezeit immer sehr, sehr busy. Ne? Also das ist auch einer der Gründe, warum die bei der Pro Wein immer gnadenlos gesagt haben, wir können hier keine Privatleute reinlassen, weil hier wird wirklich, man denkt immer, oh, eine Weinmesse, ne, da wird schön getrunken und das ist bestimmt auch so und viel probiert. Aber natürlich wird da auch echt gearbeitet. Ne? Die Leute haben irgendwie knapp 3 Messetage, um ihr ganzes Sortiment zu präsentieren. Da kommen ständig potenzielle Kunden an den Stand, haben Termine. Da wird bestellt, da wird abgearbeitet. Und das heißt, in der Zeit können die nicht nebenher noch ein Weinevent abreißen. Aber das dafür läuft ja auch die Pro Wine Go City ein bisschen länger, sodass du dann auch die Chance hast, an den Randtagen irgendwo zu sein. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass einige dieser Star-Winzer auch die sind, die man dann auf der Pro Wine auch anträfe. Ja. Da würde ich jedem empfehlen, sich das Programm der Pro Wine Go City, das steht ja auch online komplett. Also die haben irgendwie www.prowine-goes-city.de. Da kann man sich das ganze Programm angucken und da stehen natürlich dann auch alle Winzer drin und in welchen Lokalen die wann sind. Vielleicht findet man ja da den man auch sucht.
Von dem man dann sich ein Autogramm aufs Weinglas geben lässt oder so. es gibt in diesem Jahr auch noch etwas Besonderes, einen Inklusionswein.
Ja.
Heißt der das blaue Schaf?
Das ist richtig.
Was bedeutet das?
Das kann ich dir sehr gerne erklären. Tatsächlich wurde das also auf dem kleinen Termin, auf dem die Pro Wine Go City sich dieses Jahr vorgestellt hat, wurde das auch vorgestellt. Das war sehr interessant. Da kam Axel Gesser, den kennt man hier aus der Region, weil der eine Weinhandlung in Duisburg hat. Und der hat dieses Projekt vorgestellt, an dem er beteiligt ist. Der hat nämlich einen Winzer gefunden, das Weingut Dautermann in Ingelheim. Mhm. Und mit denen ist das eine Kooperation. Ein Inklusionswein, sprich ein Wein, der von Menschen aus einer Behindertenwerkstatt in der Nähe dieses Weingutes geerntet wird. Also die Trauben, so habe ich es verstanden. Das ist so der eine Teil, wo es wirklich eben darum geht, dann echte Inklusion zu schaffen, also dass man da wirklich miteinander arbeitet und die Leute da wirklich an diesem Wein sehr konkret beteiligt sind. Dann wird ein Teil der Einnahmen für diesen Wein auch gespendet entsprechend. Also das, sprich, man tut mit dem Kauf dieses Weins auch tatsächlich etwas Gutes. Und was ganz schön ist, also diese Idee mit dem blauen Schaf, den Begriff kennt man, wenn man hier in der Region lebt, vielleicht auch von diesen tatsächlichen blauen Schafen, die manche Leute auch im Garten stehen haben oder in der Wohnung. Das sind ja diese Kunstwerke von dem Aktionskünstler Rainer Bonk. Und der ist tatsächlich eben auch Teil dieses Projektes. Und nach dessen blauen Schafen heißt auch der Wein, der übrigens passenderweise ein Blauburgunder ist, natürlich. Das ist, es gibt, ich habe das auf der Webseite dann hinterher gesehen, es gibt, glaube ich, auch so eine Edition von diesem Wein, den man kaufen kann, da ist dann ein Miniaturschaf auch dabei und so. Auf jeden Fall ist es eben ein Wein, bei dem man versucht hat, das alles zusammenzubringen. Also der Name passt übrigens auch zum Etikett, das wird dir natürlich dann gefallen. Also du würdest so ein Etikett mit einem blauen Schaf, ja bestimmt.
Aber
dann,
hallo, ne? Sofort.
Genau. Und dann eben auch entsprechend mit dem Wein für dieses Projekt und der auch auf diese Weise geerntet wird. Also insgesamt eine runde Sache, würde ich sagen.
Also trinken für den guten Zweck sozusagen. apropos trinken für den guten Zweck, was ist, wenn ich jetzt, mir ist schon aufgefallen, auch wenn ich jetzt nicht besonders bewandert bin da sonst so, das fällt ja jetzt ziemlich genau in die Fastenzeit, die Pro-Wein. Was ist denn, wenn ich nicht trinke, aus verschiedenen Gründen, weil ich faste, weil ich nicht möchte? Also ich zum Beispiel trinke auch keinen Alkohol seit einer Weile, also komme ich da trotzdem auf meine Kosten?
Ja, also denke ich auf jeden Fall. Jetzt muss ich gestehen, dass bei diesen Events habe ich keines gefunden, das jetzt explizit sich mit alkoholfreien Weinen befasst. Aber insgesamt sind die ja im Moment ein großer Trend. Übrigens auch auf der Pro-Wein, auf der Fachmesse. Da war das letztes Jahr, glaube ich, sogar letztes oder vorletztes Jahr das Schwerpunktthema. Und man findet das ja auch immer häufiger beim Weinhändler und auch durchaus von anerkannten Winzern, dass da Weine angeboten werden, die eben dann keinen Alkohol enthalten. Ich habe kein Event gefunden, bei dem das, also musst du vielleicht deinen alkoholfreien Wein auf eine dieser Bottle-Partys mitbringen.
Wäre ja eine Möglichkeit.
Aber insgesamt werden alkoholfreie Weine nach meiner Wahrnehmung immer stärker salonfähig.
Ja.
Das ist absolut keine Nische mehr.
Ja.
Kleine Randbemerkung, auf der Präsentation dieses Programms wurde auch Wein ausgeschenkt und als da mit der Flasche irgendwie der erste rumging, habe ich auch gedacht, oh Gott, Leute, es ist Mittag, also und es wollen ja alle noch arbeiten. Und dann wurde aber direkt dazu gesagt, nein, das ist ein alkoholfreier Wein. Also man konnte zum Beispiel auch bei dem Präsentationsevent einen alkoholfreien Wein probieren. Das ist durchaus eine übliche Sache.
Das ist sehr schön zu hören. Jetzt während wir sprechen, geht hier im Hintergrund der Sonnenschein los, als hätte irgendjemand uns zugehört und würde uns jetzt auch animieren wollen, vielleicht einen alkoholfreien Wein zu trinken.
Die Leute wissen ja nicht, um welche Uhrzeit wir diesen Podcast aufgenommen
haben. Ich wollte uns gerade verraten, sagen, zur Mittagspause, aber genau, da möchte ich ganz transparent sein. Aber ja, also es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut an. Das bedeutet, ab der nächsten Woche sozusagen steht Düsseldorf im Zeichen des Weines, ausnahmsweise mal nicht das Bier und ist ja auch mal was ganz Schönes und vielleicht sehen wir uns ja auf das ein oder andere alkoholfreie oder alkoholhaltige Gläschen.
Oh, cheers.
Vielen Dank.
So, Tosja.
Helene.
Und weil es heute deine letzte Episode ist, habe ich eine Kleinigkeit für dich vorbereitet. Für das müssen wir gleich ein bisschen die Location wechseln. Bevor wir das tun, wollte ich einmal noch mal ganz kurz zum Thema Pro Wine Go City sagen. Das Gefährlichste, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, war ein Champagner-Tasting. Das war, glaube ich, bei Zurheide. Und das war auch, musste gerade an das denken, was du vorhin zur Messe gesagt hast, weil es war auch so, man ist da ja dann unter Tage praktisch und dann kostet man sich da fröhlich durch den Champagner. Und Champagner ist ja auch so ein trügerisches Getränk, ne? Man trinkt ja auch immer nur ganz wenig bei diesen Champagner-Tastings, so winzig kleine Mengen, so ein, zwei Schlückchen pro. Und einem geht's großartig. Man ist einfach super belebt und geistvoll und es ist alles fantastisch und so und trinkst dann einen Champagner nach dem anderen. Und dann, Tosja, dann gehst du rauf an die frische Luft.
Und dann ist es 14:30 Uhr.
Sternhagelvoll. Auf einmal. Also wirklich so, wie das immer so ist. Die haut das Oxygen um und dann, ich habe es echt mit Mühe und Not nach Hause geschafft. Oh. Wirklich, ohne Witz. Und also, es war völlig unbeabsichtigt, habe ich mich einfach richtig, richtig zugelötet mit Champagner.
Ich finde das wirklich, wie du schon sagst, bei diesen Verkostungen, weil, die Dosis macht das Gift.
Nur ein ganz kleines bisschen und dann auf einmal hast du irgendwie, weiß ich auch nicht, wie viel. Ich weiß gar nicht, was ich unterm Strich erst getrunken habe, aber und da gibt's auch nicht so viel zu essen, wie es sollte, wenn ich das mal sagen darf. Gesundheitsgefährdend. So, und jetzt, Tosja, jetzt machen wir mal kurz einen kleinen Location-Wechsel und ich habe was Kleines für dich vorbereitet.
Ich bin gespannt.
Simsalabim, wir sind in Tosja Kormanns heiligen vier Wänden.
Yes.
Tosja, erzähl mir von deinen Tattoos.
Meine Tattoos?
Mhm.
Ich habe, soll ich mal kurz, warte, ich zähle 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 Tattoos.
Ja, und man würde es nicht denken, wenn man dich so sieht.
Aber die sind alle ganz klein und an verschiedenen Orten versteckt, also an meinem Körper.
Und die haben alle eine besondere Bewandtnis.
Die haben alle tatsächlich, also das sagt wahrscheinlich jeder und jede, die Tattoos hat, weil sonst wäre es ja, aber ja, meine Tattoos haben alle eine Bewandtnis und eine Bedeutung.
Ja. Und du musst jetzt nicht ins einzelne Detail gehen, aber es sind immer so Dinge, die in deinem Leben passiert sind und dann hast du dir ein passendes Symbol stechen lassen.
Ja, ne? Tatsächlich.
Ja. Ich habe gehört, dass du auch mit dem Gedanken gespielt hast, dir ein Reinpegel-Tattoo stechen zu lassen. Und ich habe mir deswegen die Freiheit genommen mit unserer lieben Kollegin Carla, die ausgezeichnet sich, erstens ist sie Grafikerin und zweitens bei der Reitschmaus und zweitens kennt sie sich mit Tattoos aus und hat das hier hergestellt. Und da du schon Tattoos hast, weißt du vielleicht, was das ist und wie es funktioniert.
Ja.
Man nennt es, glaube ich, Stencil. Ich kenne mich tatsächlich mit Tattoos quasi nicht aus.
Ich hatte sowas auch noch nie, weil meine sind immer
Freestyled?
Ja.
Okay. Ja, also es funktioniert offensichtlich so, dass man ein Tattoo vorzeichnet, dann mit einem speziellen Hitzedrucker auf ein spezielles Hitzepapier druckt und dann kann man mit diesem Ding, was aussieht wie ein Deo-Roller, das auf die Haut stenzeln, kleben. Also praktisch so wie so ein bisschen wie so ein Abziehbild funktioniert das. Ja, und jetzt habe ich hier, hat sie den Rheinpegel, den Rheinpegelturm und die Brücke und unserem Logo hat sie in verschiedenen Größen produziert.
Das ist wirklich wunderschön.
Und wenn du möchtest, und ich meine, wie kannst du jetzt dazu Nein sagen? Kannst du jetzt in einem schönen Königsblauton irgendwo auf deinem Körper dieses abwaschbare Stencil haben?
Das ist eine wirklich schöne Sache. Machst du dir auch eins?
Vielleicht. Hm. Auf jeden Fall hat sie gesagt, wenn du es dir stechen lassen möchtest, stünde sie auch bereit. Sie kann das, sie hat eine Maschine.
Ach wirklich? Hm? Das ist aus verschiedenen Gründen ganz interessant.
Wow. Okay, also es gibt im Praktischen, es ist immer gleich, es ist irgendwo zwischen, was weiß ich, 4 Zentimetern und 2 Zentimetern. Hast du die Auswahl? Dieses ist ein bisschen läppsch gedruckt, das geht vielleicht nicht ganz so gut.
Ich nehme das da.
Okay, mittelgroß.
Mittelgroß.
Ich schneide das mal aus.
Und jetzt muss ich eine Stelle überlegen. Ne?
Jetzt musst du dir eine Stelle überlegen.
Soll ich aufs Herz?
Wie du magst.
Also eine Sache bei meinen
Ich wollte es aber fotografieren. Also es wäre gut, wenn es eine Stelle ist, die wir jugendfrei fotografieren und dann das Foto vielleicht auch jemandem zeigen können, wenn es okay ist.
Also meine Tattoos sind quasi von oben bis unten immer so wie symmetrisch also ich habe ja so ein kleines, also ich habe zum Beispiel am linken Handgelenk ein kleines Tattoo. Ich könnte jetzt nicht am rechten auch eins haben.
Okay.
Weißt du, was ich meine?
Also asymmetrisch angelegt.
Ja, genau. Ja, also immer so Ping-Pong-mäßig. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo das hin könnte. Man soll es ja auch sehen.
Ja, es geht wahrscheinlich relativ schnell wieder ab.
Naja,
also
trotzdem.
Einmal duschen, dann ist es auch weg. Wahrscheinlich so.
Also.
Wollte nur sagen.
Es ist Samstag ist wieder Waschtag. Aber vielleicht, ich könnte jetzt mal ausprobieren, auch eine Stelle, die ich habe zum Beispiel immer gesagt, ich möchte so auf dem Bauch und so nichts haben. Auf den Beinen nicht. Also vielleicht könnte man ja jetzt mal so eine Stelle ausprobieren im Gesicht.
Auch direkt auf die Stirn machen, zwischen die Augen.
An den Hals.
Wolltest du heute noch rausgehen?
Ich denke so, ich mache hier zwischen hier.
Wirklich? Aber wie soll ich, ja, soll ich das Foto dann verschicken? Dann musst du dir jetzt gleich was anziehen mit einem ganz tiefen Ausschnitt.
Ich habe ja hier eins.
Ja,
das stimmt. Das sind jetzt wegen Fotos.
Was ist denn mit hier oder
ja,
so?
Ja, da ist gut. Hier so aufs Schlüsselbein.
Ja, ist doch wunderbar. So, jetzt kommt hier dieser Roller zum Einsatz. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Sie hat es mir nur gezeigt einmal.
Oh, das riecht aber gut.
Riecht das gut? Mhm. Das ist ja schön. So, Achtung. Simsalabim.
Mann.
Oh Gott, wahrscheinlich ist es jetzt gleich verkehrt rum. Ach Mann. So, ich bin sehr gespannt.
Wow. Aber warte mal, das hat sie jetzt gezeichnet und dann auf diese Folie gedruckt. Du hast das gedruckt. Ich bin völlig geplättet.
Also das Logo gibt es ja schon. Das hat unser Kollege Phil Ninnen entworfen. So, Achtung, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht. Ja. Na, guck mal, so sieht's aus.
Gute Stelle. Oder? Hübsch.
Ja, wow. Sag Bescheid, dann steht Carla mit ihrer Nadel bereit. Ja, Tosja, vielen, vielen Dank für dieses...
Ich bin gerade völlig begeistert.
Für diese wunderbare Zeit mit dem Rheinpegel-Podcast. Ich wünschte, ich hätte so ein Branding-Iron, dass ich so heiß machen und sich für immer. Nein, das wäre furchtbar. Nee, aber ist auch okay, einfach mal so einmal das Rheinpegel-Logo auf der
Das ist richtig schön. Ich danke dir sehr.
Bam, approved. Ich habe zu danken.
Ich danke dir. Ich danke euch. Ich danke dir. Es war sehr schön. Vielen Dank.
Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf. Vom Wetterstruxi.
Heute ist der letzte Tag des meteorologischen Winters. Ab dem morgigen Freitag, den 1. März, geht's in den meteorologischen Frühling. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Meteorologisch und kalendarisch, kleiner Unterschied. Die Meteorologen benutzen statistisch gesehen halt eben dann die vollen Monate. Und das ist in dem Fall jetzt für den Frühling der März, der April und der Mai. Und die astronomischen bzw. kalendarischen Frühlingsanfänge, die nehmen halt eben genau dann den Frühlingsanfang, wenn die Sonne genau über dem Äquator steht. Und das ist dann zum 21. oder manchmal auch zum 22. März der Fall. Nichtsdestotrotz, wir wollen uns mit dem Wetter beschäftigen. Und das Wetter liefert eigentlich gar nicht so schlechtes Wetter. Zumindest sind wir weit vom meteorologischen Winter entfernt. Der Freitag bringt uns viele Wolken, gerade so um die Nachmittagszeit wird schon mal häufiger sonnige Abschnitte geben und die Temperaturen liegen grob bei 6 bis maximal 11 Grad. Der Samstag wird uns aller Voraussicht nach viele Wolken bringen. Hier ist es auch noch nicht so hundertprozentig sicher, wie sehr die Sonne auch schon mal durchschimmern wird. Vermutlich bleibt es aber sehr wolkenreich und die Sonne wird sich mal ihren Weg durchkämpfen. Die Temperaturen liegen dann bei 6 bis maximal 12 Grad. Der Sonntag wird uns aller Voraussicht nach relativ viele Wolken bringen. Auch hier ist es noch nicht so ganz sicher. Ihr merkt, die Modelle unterscheiden sich noch ganz schön voneinander. In der Nacht zum Sonntag wird etwas Regen fallen, sehr wahrscheinlich. Und dann wird so die Restfeuchtigkeit im Laufe des Sonntags dann von dann ziehen, sodass dann halt gerade zum Nachmittag das Wetter deutlich freundlicher werden dürfte. Temperaturen verändern sich im Prinzip wenig, liegen bei 6 bis maximal 13 Grad. Und auch die neue Woche wird uns immer mal wieder einen Mix aus freundlicheren Phasen, dann wieder wolkigeren Phasen bringen. Regen ist relativ wenig dabei und auch die Temperaturen bewegen sich im ähnlichen Niveau. Das allerdings noch bis zum Donnerstag, dann soll der Frühling durchbrechen mit Sonne und maximal 16 Grad. Das gucken wir uns auf jeden Fall nächste Woche nochmal genauer an. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Bis dann. Ciao, ciao.
Mehr Düsseldorf-Wetter gibt es im Wetterstruxi-Blog. jensstrux.blog. Das war der Rheinpegel für diese Woche.
Das war der Rheinpegel für diese Woche. Sag noch was. Ich sag alles, was du auch sagst, einfach nochmal.
Ja. Echt?
Echt?
Das Spiel habe ich lange nicht mehr gespielt.
Ich höre jetzt damit auf.
Warum? Es wurde gerade lustig. Seit
das
meiner
Spiel
Kindheit.
Ich lange nicht mehr gespielt. Seit meiner Kindheit.
Damals hat mein Bruder das immer mit mir gespielt.
Okay,
ja, es war auch damals schon nicht so lustig.
Ja, mein Bruder hat das auch. Ich hatte mal, ein alter Schulfreund von mir, der hat mich einmal richtig genervt, weil der ist einfach wirklich fast einen ganzen Tag hinter mir hergelaufen und hat alles aufgeschrieben, was ich gesagt habe. Weil ich irgendwas bemerkt habe, dass ich, wie war das denn? Ich habe gesagt, wenn ich mal berühmt bin, dann würde auf meinem Backstage-Rider auf jeden Fall stehen, irgendwas. Es war irgendwas zu essen, das weiß ich nicht mehr. Und dann, dass irgendjemand immer hinter mir herläuft und alles aufschreibt, falls ich was richtig Geniales oder richtig Lustiges sage, damit das festgehalten ist. Und dann ist er einen ganzen Tag in der Schule hinter mir hergelaufen, hat alles. Und dann gab es noch was anderes. Also das hat er ein paar Tage später, hat er mal so auch so die letzten Worte, was ich gesagt habe, wiederholt.
Oh
so.
Nein, wie furchtbar.
Ja, ja.
Aber hat er das gemacht, um dir zu schmeicheln? So als
nein,
schon berühmt, oder hat er das gesagt, um dir zu zeigen, wie kacke das die Idee ist?
Nur einfach, um mich zu ärgern. Also genau,
okay.
Einfach.
Er wollte eigentlich keinen Punkt machen, er wollte einfach nur ein bisschen nervig sein. War er danach noch dein Freund?
So. Ja, immer noch. Wir sind immer noch sehr eng befreundet.
Aber die Ausdauer
muss man
wird
mich nicht
haben.
So schnell los, Helene, das wirst du auch noch merken.
Nein, das stimmt. Manchmal denke ich aber, jemanden zu haben, der zumindest, sagen wir mal, mich erinnert an Dinge, die ich mal gesagt habe. Es wäre schmerzhaft, aber hilfreich auf jeden Fall.
Ich habe diese Rolle in meinem Freundinnenkreis. Ich bin die Protokollantin. Ich merke mir ganz viele Sachen. Ich vergesse auch, also ich weiß ganz viel auch nicht oder ich merke mir auch ganz viel nicht. Ich bin zum Beispiel ganz, ganz schlimm, wenn Leute mir so Grüße ausrichten von oder so Fotos schicken. So, guck mal, wenn ich getroffen habe, dann bin ich immer ja... keine Ahnung. Und dann, ja, aber ihr wart doch zusammen im Kindergarten. Dann, sowas weiß ich nicht. Aber ich weiß, was du vorletzte Woche mir erzählt hast, als wir an einer grünen Ampel standen.
Das ist schockierend.
Ja, ich bin die Protokollantin.
Mein Problem ist so ein bisschen, dass ich, wenn ich Geschichten erzähle, glaube ich relativ, also ich mache das nicht mit Absicht, aber ich glaube, die Details, ich merke so, also ich kannte auch mal einen, der hat das immer gemacht, bei den Details hat er dann immer gesagt, aber letztes Mal war das doch noch so und so, als du die Geschichte erzählt hast. Ich habe mir gedacht, scheiße, das kann sogar sein.
So ein Spielverderber.
Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, dass ich das so erzählt habe, aber vielleicht hat er recht. Und so, da wirst du echt irre an dir, aber das ist, glaube ich, bei jedem so, dass die Geschichten so ein bisschen morphen, je öfter man sie erzählt.
Also das finde ich auch gar nicht, es geht mir ja darum, dass ich eher so...
Ja, aber man
also,
denkt ja dann, die Geschichten werden ja besser dadurch.
Ja, aber das ist ja, das kann man ja wirklich auch
man
durchaus
manipuliert sich selber ein besseres Storytelling.
Total.
Fürchterlich.
Nee, ich finde eher so, dass man so ein bisschen, manchmal muss man sich ja auch mal dran erinnern, was zum Beispiel alles schon passiert. Also ich finde das sehr, das ist gut, wenn man, ja genau. Also worauf wollte ich hinaus? Mich wird man nicht so schnell los, das wollte ich sagen.
Ja. Darauf hoffe ich ja heimlich, dass das jetzt nicht dein letzter Rheinpegel gewesen sein wird.
Das hoffe ich auch.
Und mit diesem verabschieden wir uns zumindest für diese Woche.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Den Rheinpegel gibt es jeden Donnerstag neu. Folgt dem Podcast jetzt in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.